Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB.at. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Fries. Ich bin Professor für Zivilrecht und Legal Technology an der BSP Business and Law School in Berlin. Das ist eine von drei privaten Hochschulen in Deutschland, die die klassische juristische Grundausbildung machen. Das bedeutet, bei uns gibt es inzwischen auch den juristischen Bachelor unterwegs, den man mitnimmt. Aber unsere Ausbildung ist ausgerichtet auf das juristische Staatsexamen. Darauf bereiten wir Sie vor. Und für viele der erste Schritt hin zu diesem Staatsexamen, jedenfalls mit Blick auf das Zivilrecht, ist das bürgerliche Recht, damit das bürgerliche Gesetzbuch. Und da sind wir am Anfang bei der Vorlesung zum allgemeinen Teil des BGB und das ist die Vorlesung, die Sie jetzt hier erleben. Herzlich willkommen dazu. Vielleicht sage ich gleich am Anfang, das ist ja ein ungewöhnliches Format, wie man einer Vorlesung beiwohnen kann. Die meisten von Ihnen werden dann auch heute noch nach wie vor eigentlich eher gewohnt sein, für Vorlesungen in den echten Hörsaal zu gehen. Und ich sage ganz deutlich, das ist auch ein Ort, an dem ich mich pudelwohl fühle. So habe ich es an vielen verschiedenen, auch staatlichen Universitäten in Deutschland gehandhabt. Und jetzt inzwischen bin ich an der BSP in Berlin und auch dort bin ich sehr, sehr gern im Hörsaal unterwegs und mache Präsenzlehre. Das ist ein wunderbares Forum, um mit jungen Menschen zu diskutieren, wie das Recht heute aussieht, wie es vielleicht morgen aussehen könnte, was daran gut ist, was man noch verbessern könnte, wie man das ganze systematisch sich erarbeiten kann. Das tue ich sehr, sehr gerne. Und das Format, in dem ich jetzt diese Vorlesung anbiete, ist zugleich ein anderes. Eine Online-Vorlesung, das hat so eine gewisse Welle erfahren in der Corona-Zeit. Tatsächlich, mein eigener YouTube-Kanal stammt schon in der Zeit vor Corona. Und ich habe ihn aufrechterhalten jetzt auch in der Zeit nach der Corona-Pandemie, weil ich glaube, es hat sich bewährt als eine eigene Art von Lernressource. Die klassische Vorlesung mitnichten verdrängen möchte, die gibt es nach wie vor. Und das ist vielleicht idealerweise auch der erste Platz dafür, Jura zu lernen. Und zugleich ist es so, dass viele Studierende nicht in der Lage sind, der normalen Vorlesung zu folgen oder die es vielleicht nicht dabei bewenden lassen möchten. Also wer zum Beispiel einen Angehörigen pflegt oder wer kleine Kinder hat oder für wen es örtlich schwierig ist, bei jeder Vorlesung dabei zu sein oder wer sagt, mit der Art und Weise, wie bei uns an der Hochschule diese Vorlesung stattfindet, damit tue ich mich persönlich schwer, dann ist das nichts gegen die klassische Präsenzvorlesung. Es ist einfach eine individuelle Wahrnehmung und da gibt es gar nicht so wenige, die man in der klassischen Vorlesung nicht mehr so sieht und für die einfach ein zusätzliches Angebot zu schaffen, um in meinem Fall jetzt das bürgerliche Recht zu lernen, das scheint mir eine sehr, sehr wichtige Sache zu sein. Deswegen behalte ich das bei und bin auch sowohl im klassischen Hörsaal bei uns an der BSP in Berlin als aber eben auch hier im virtuellen Raum sehr mit großer Freude dabei. Und damit möchte ich dann auch gleich sagen, was Sie hier vom Inhalt her erwarten dürfen. In welchem Umfang das BGB und insbesondere der allgemeine Teil des BGB an den verschiedenen juristischen Fakultäten in Deutschland gelehrt wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann doch irgendwo mittelt es sich aus. Wir haben Fakultäten, wo das auf 2 Semesterwochenstunden beschränkt wird. Und es gibt auf der anderen Seite auch diejenigen, die das relativ ausführlich mit 4 Semesterwochenstunden machen. Die allermeisten machen es im ersten Semester. Und das mag auch für viele von Ihnen der Hintergrund sein. Ich wähle jetzt hier einen Mittelweg im Umfang von ungefähr 3 Semesterwochenstunden. Das bedeutet, Sie bekommen hier klassisches Vorlesungsformat im Sinne von ungefähr 90 Minuten. Jeder Dozent kann mal überziehen oder es auch ein bisschen kürzer lassen, je nachdem, wie der Stoff so läuft, aber das ist grundsätzlich eine Vorlesungseinheit auch bei mir hier im virtuellen Raum, 90 Minuten ungefähr. Und zugleich haben wir dann bei 3 Semesterwochenstunden so ungefähr 20 Termine, auf die das Ganze hinausläuft. Es ist also eine absolut gleichwertige Vorlesung und das möchte ich ausdrücklich nicht nur für die Form sagen, für die Länge, in der sie stattfindet, sondern auch für den Inhalt. Der Inhalt dessen, was man im bürgerlichen Recht allgemein oder bei BGB.at lernt, ist ja sehr stark reglementiert und bundesweit einheitlich eigentlich vorgeschrieben in den Juristenausbildungsgesetzen. Da steht, was vom BGB wichtig ist und was auch vom allgemeinen Teil wichtig ist. Und das bekommen Sie an jeder juristischen Fakultät in der BGB-AT-Vorlesung Ihres Vertrauens, aber in gleicher Weise tatsächlich eben auch hier in dieser Online-Vorlesung. Sie können sich also darauf voll verlassen, dass das gewissermaßen auch im Extremfall eine Präsenzvorlesung einmal ersetzen kann. Natürlich ist das Format ein wenig anders hier bei YouTube. Das bedeutet, Sie werden sich im besten Fall ein bisschen weniger ärgern über diejenigen aus der ersten Reihe, die dauernd aufzeigen und ihre klugen Fragen stellen. Aber ich will das nicht zu positiv framen. Es kann natürlich auch sehr, sehr bereichernd sein für so eine Vorlesung, wenn Fragen gestellt werden, wenn Verständnisfragen kommen. Und gegeben, dass jetzt diese Vorlesung hier voraufgezeichnet ist, haben wir diese Möglichkeit der gleichzeitigen Interaktion in dem Fall nicht. Das ist gewissermaßen also ein Nachteil, den Sie mit so einer Online-Vorlesung sich einhandeln. Für manche von Ihnen, das weiß ich aus meiner Erfahrung, ist es natürlich auch ein Stück weit befreiend, mal den Vorlesungsduktus von A bis Z zu bekommen und nicht alle Nase lang durch solche Fragen den roten Faden unterbrochen zu wissen, aber das ist natürlich auch wiederum eine sehr, sehr individuelle Sache. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass Sie auch hier bei YouTube natürlich die Möglichkeit zur Interaktion haben. Sie sehen und kennen das ohnehin, die Möglichkeit, Kommentare unter dem Video zu hinterlassen. Diese Kommentare sind eine Möglichkeit, wie Sie untereinander in die Debatte gehen können. Das ist dann vielleicht sogar eine Debatte, die weiterreicht, als im Einzelfall das in einer klassischen Vorlesung der Fall ist. Aber Sie treten dadurch auch gerne in Kontakt zu mir. Ich schaue mir immer diese Kommentare an, bemühe mich innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Es kann manchmal ein bisschen länger dauern, wenn etwas anderes bei mir anliegt. Aber ich beantworte die Kommentare, solange sie konstruktiv sind, sehr, sehr gerne. Und alle, das bedeutet, dass Interaktion Forum ist nicht weg, sieht nur ein bisschen anders aus als in der klassischen Vorlesung. Und wenn Sie mal eine ganz schnelle Antwort haben wollen, wo Sie sagen, so schnell ist der Fries vielleicht nicht mit seiner Antwort, dann ist das auch kein Problem. Dann möchte ich Ihnen raten, dass Sie tatsächlich vielleicht so mal im ersten Zugriff mit Ihren Fragen mal sich bemühen, in die juristischen Kommentare einzulesen. Die haben das ja relativ einfach über Juris oder Back Online. Viele auch größere Kommentare inzwischen gerade im bürgerlichen Recht verfügbar über Ihre Uni-Accounts. Und ich möchte Ihnen dazu raten, die tatsächlich auch mal selbst zu nutzen. Nicht, weil ich zu faul wäre, dann nachher Ihre Fragen zu beantworten, sondern weil Sie langfristig, wenn Sie irgendwann in den juristischen Job gehen, ohnehin in der Lage sein müssen, sich selbst in der Jurawelt zurechtzufinden und damit gerade auch in der Kommentarliteratur. Und wir studieren hier sehr, sehr stark an Paragraphen orientiert und genauso ist ein Kommentar aufgebaut. Das heißt, wenn Sie zu einem konkreten Paragraphen eine Frage haben, dann schauen Sie einfach zu diesem Paragraphen in den Kommentar rein und dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit, jedenfalls in den großen Kommentaren, wenn Sie geschickt suchen, sehr schnell eine gute Antwort finden. Aber das soll mich nicht aus der Verantwortung nehmen. Wenn da Fragen übrig bleiben, posten Sie sie in die Kommentare oder auch wenn Sie nur Erkenntnisse haben, wo Sie selbst im Kommentar schon nachgeschaut haben und dann eine Erkenntnis hatten, dann dürfen Sie das in die Kommentare reinschieben. Das ist für alle, die hier draußen an dieser Vorlesung teilnehmen und so ein bisschen auch mitlesen, eine sehr, sehr große Bereicherung. Diese BGB-AT-Vorlesung, die gibt es natürlich im als Präsenzvorlesung ist es sowieso nicht die erste, die ich mache, sondern da habe ich schon genügend Lehrjahre auf dem Buckel. Aber auch im Online-Raum ist diese BGB-AT-Vorlesung nicht die erste, die ich mache. Eher andersrum, weil für die allermeisten Studierenden an den allermeisten Fakultäten BGB-AT ganz am Anfang, am Einstieg ins Studium steht, ist das wahrscheinlich die Vorlesung, die jetzt von dem vielfältigen anderen Angebot, was ich auf meinem YouTube-Kanal im Bereich von Zivil- und Zivilprozessrecht da bereithalte, diejenige, die am meisten nachgefragt wurde, wo ganz viele sagen, ja, irgendwie, das interessiert mich. Und jetzt war die letzte Version dieser Vorlesung schon 5 Jahre alt und da hat sich gar nicht so sehr viel im Gesetz neu getan, dass ich das aktualisieren müsste vom Inhalt her, aber es ist einfach von der Methodik, wie man unterrichtet. Auch von der Frage, wie kann man jetzt im digitalen Raum Inhalte präsentieren, hat sich natürlich bei mir auch schon das eine oder andere verändert und deswegen ist es höchste Zeit einfach gewesen für eine Neuauflage. Ich habe schon gesagt, viele von Ihnen werden im allerersten Semester sein und ich finde, es ist auch gar keine schlechte Sache, sich schon im ersten Semester mal anzuschauen. Was gibt es außerhalb des klassischen Kernlehrangebots meiner Fakultät, was ich mir anschauen kann, was vielleicht mein Studium bereichern kann? Es gibt manche, die sagen, hey, ich hole mir eine Jura-Lern-App wie den Jurafuchs zum Beispiel mit direkt an Bord. Andere sagen, ich gehe vielleicht zu einem Repetitoren-Skript und schaue mir das an. Das spricht meine Sprache. Wir werden nachher noch auf einzelne Lernmaterialien eingehen, aber deswegen ganz herzlich willkommen gerade an diejenigen, die am Anfang ihres Jurastudiums schon so weitsichtig sind, über den Tellerrand der Fakultät wegzuschauen. Das ist auch da nichts gegen die Fakultät, an der zu studieren sie sich entschieden haben. Das kann ja irgendwo von Saarbrücken über Tübingen bis hoch nach Kiel sein. Sondern ich glaube, es ist eine gute Sache, dass sie das, was sie auf dem Campus lernen, ergänzen über weitere, über neue, insbesondere auch über digitale Angebote. Und zugleich möchte ich sagen, diese Vorlesung ist auch nicht falsch für diejenigen von Ihnen, die nicht im ersten Semester sind, sondern die vielleicht sogar schon im siebten, achten Semester sind und sich mitten in der Examensvorbereitung befinden. Diese Vorlesung hat nicht nur den Anspruch, Ihren Erstsemesterstoff in BGB-AT abzubilden, sondern hat auch den Anspruch, Sie in der Examensvorbereitungssituation fit für das zu machen, was im Examen geprüft werden kann an BGB-AT-Fragen. das überrascht vielleicht so ein bisschen, wie kann das sein, dass es das gleiche Pensum ist? Naja, es ist tatsächlich so, dass man ihnen im ersten Semester vom Umfang her schon einiges zumutet. Und häufig passiert es dann im Laufe des Studiums, dass die Inhalte der ersten ein, zwei, drei Semester wieder hinten so ein bisschen runterfallen. Das sind natürlich teilweise auch sehr abstrakte Gedankengebäude, die wir Juristen in unseren Gesetzen aufgebaut haben. Und das gerät dann so ein bisschen in Vergessenheit. Dann kommen die Schwerpunktbereiche hinein, also eine gewisse Spezialisierung innerhalb des Jurastudiums und spätestens so am Ende des häufig ist es dann das sechste, siebte, achte Semester. Wenn der Schwerpunktbereich durch ist, dann hat man eigentlich viel von dem, was eigentlich wichtig wäre, behalten zu haben. Aus dem ersten Semester hat man eigentlich schon längst wieder vergessen. Und dann beginnt man in der Examensvorbereitung vielleicht nicht bei Adam und Eva, aber doch wieder von relativ weit vorne. Und das ist der Grund, weswegen es überhaupt nochmal diese Wiederholungsschleifen im Jurastudium gibt. Das bedeutet aber dann gleichzeitig auch, das, was wir in der Examensvorbereitung machen, ist von dem eigentlich glücklicherweise, was Sie in den ersten Semestern machen, gar nicht so weit entfernt. Jedenfalls vom Schwierigkeitsgrad her auch gar nicht so weit drüber. Deswegen auch diejenigen von Ihnen, die sich aufs Examen vorbereiten, da werde ich immer wieder gefragt, wenn Sie das können, was ich in dieser Vorlesung und in den Folgevorlesungen anbiete an BGB-Wissen, dann sind Sie eigentlich schon gut dabei. Dann brauchen Sie vielleicht darüber hinaus, auch dazu sage ich nachher noch etwas, ein wenig Fallübung, aber es ist nicht so, dass jetzt wir Paragraphen aus dem BGB-AT, weil sie im Moment noch zu schwer wären, außen vor lassen würden. Nein, sondern der Ansatz ist tatsächlich, das komplett und auch ernsthaft und seriös zu studieren. Diese einleitende Einheit, diese Vorlesung ist vielleicht schon der größte Unterschied zu anderen Vorlesungen, die Sie an Ihrer Fakultät bekommen. Da steigen die meisten Professorinnen und Professoren eigentlich relativ schnell in den Stoff ein. Ich mute Ihnen mal zu, das bei mir eine ganz kleine Spur anders zu machen. Wir werden erst in der nächsten, in der zweiten Einheit voll in den Stoff einsteigen. Wir werden in dieser ersten Einheit ein paar Grundlagen uns anschauen, insbesondere jetzt für diejenigen, die am Anfang des Studiums stehen, weil ich damit rechne, dass Ihnen vielleicht noch keiner gesagt hat, was eigentlich das BGB ist im ganzen großen Konzert der Rechtsnormen, die Sie auch in anderen Teilfächern von den Rechtswissenschaften kennenlernen. Ich möchte dann aber auch gegen Ende jetzt dieser ersten Einheit Ihnen etwas dazu sagen, wie aus Ihrer Sicht Sie das Jura-Lernen angehen sollten. Man muss vielleicht auch mal etwas darüber nachdenken, wie man das Lernen gut lernen kann. Also sich mit der Lernmethodik auseinandersetzen, damit man dann tatsächlich auch effektiv mit dem Studium unterwegs ist. Damit Sie nicht jede Woche 70 Stunden schrubben müssen und sich die Nacht zum Tage machen, sondern wie Sie tatsächlich auch positiv an die Sache rangehen können, innerhalb überschaubarer Zeit, vielleicht jeden Tag ein Lernpensum von 6 bis 7 Stunden, wo man vielleicht auch noch eine Nebentätigkeit machen kann, ganz seriös ihren Stoff runterarbeiten und trotzdem am Ende des Semesters dort ankommen, wo sie stehen wollen und insbesondere eine Klausur, die dann vielleicht für sie das Fach abschließt, erfolgreich schreiben können. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich habe den Eindruck, dass das sehr häufig ein bisschen vergessen wird in Vorlesungen und es ist zugleich so wichtig, dass Sie Ihre Zeit nicht vertändeln, dass Sie sie sinnvoll einsetzen, denn das Studium ist ja nicht nur Arbeit, soll es jedenfalls nicht nur sein, es soll nicht nur Stress sein, es soll auch bereichernd sein, es soll auch schön sein, es soll Ihnen auch genügend Freizeit geben. In dem Alter, Lebensalter, in dem Sie jetzt wahrscheinlich sind, können Sie ganz viele Sachen erleben, die Sie später so nicht mehr erleben können und das können auch viele Freizeitdinge sein, es können auch viele Sachen auch für den Campus sein, die vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand mit sich bringen. Das muss nicht immer nur Jura sein, Sie dürfen sich auch mal für andere Fächer interessieren, sich anschauen, was die Ökonomen so machen oder was in Psychologie so gelehrt wird. Und die Freiheit dazu, die schaffen Sie sich aber nur, indem Sie, wenn Sie sich auf Jura konzentrieren, wenn Sie dann sich tatsächlich schauen, dass Sie da keine Zeit verlieren, sondern dass das irgendwie nützlich ist und produktiv ist und dass Sie das, was Sie heute sich anschauen, nicht morgen schon wieder vergessen haben. Und das scheint mir so wichtig zu sein, dass ich Ihnen da am Anfang unbedingt etwas dazu sagen möchte. Das sind also gewissermaßen die zwei großen Pakete, die wir jetzt in diesem heutigen Termin vor uns haben. Einerseits möchte ich etwas sagen zur Verortung des BGB und zum Aufbau vielleicht auch des BGB, zur Einführung in das BGB allgemein. Und zum Zweiten eben etwas dazu sagen, wie ich aus Ihrer Sache das Lernen methodisch angehen würde. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Was studieren Sie denn hier überhaupt? Welche Themen kommen im Laufe der Vorlesung an die Reihe? Zunächst einmal möchte ich Ihnen ein bisschen Lust und Laune machen auf dieses BGB-AT, denn das klingt ja so abstrakt und das soll es eigentlich nicht sein. Es ist Ziel meiner Vorlesung, viele von den zugegebenermaßen abstrakten Gedankengebäuden, die wir Juristen in unsere Gesetze geschrieben haben, für Sie auch irgendwie anfassbar und plausibel zu machen. Ich möchte Sie ermutigen, dieses Jurawissen in Ihren Alltag mitzugeben und es dort vielleicht auch wiederzufinden und wiederzuerkennen. Und ich möchte Ihnen immer wieder kleine Beispiele geben. Und jetzt gebe ich Ihnen am Anfang mal drei Fälle, die ich nicht sofort auflöse, aber wo ich Ihnen zeige, dass BGB-AT überhaupt spannend sein kann. Und wo ich Ihnen sage, wenn wir diese Vorlesung gemeinsam von A bis Z durchlaufen haben, dann werden Sie diese Fälle relativ einfach lösen können. Erster Fall. Ein ganz kurioser Fall, der sich vor einigen Jahren in den USA zugetragen hat. Da ist man schon ein bisschen mutiger gewesen als bei uns, mit Blick darauf, dass man bei sich zu Hause Sprachassistenten aufstellt, also Alexa und Co. Und die haben natürlich immer zugehört. Anders als manche Leute denken, hört natürlich ein Sprachassistent immer zu, damit man ihn ansprechen kann. Und der hört nicht nur zu, wenn Erwachsene etwas sprechen, sondern er hört manchmal auch zu, wenn Kinder etwas sprechen. So war es in diesem Fall. Da ist ein Kind, hat das durchaus erkannt, dass man damit etwas tun kann, dass man sogar Aufträge an Alexa erteilen kann und hat einfach mal den Auftrag erteilt, bitte ein bestimmtes Puppenhaus zu bestellen. Und Alexa hat das getan, wie ihr geheißen. Das Puppenhaus kam an und das fanden natürlich die Eltern des Kindes kurios. Und irgendwie ist das Ganze ins lokale Frühstücksfernsehen gekommen. Damals war das noch etwas neuer als heutzutage. Ist es schon ein bisschen mehr Standard, dass man mit diesen Sprachassistenten arbeitet. Also hat das Frühstücksfernsehen darüber berichtet. Also lief in, weiß ich nicht, 1000 Haushalten in diesem US-Bundesstaat eine Sendung, wo die Moderatorin eben erwähnte, dass ein bestimmter Sprachassistent durch Eingabe bestimmter Aufforderungen dann dazu führte, dass ein Puppenhaus bestellt wurde. Und Sie können sich vorstellen, was passierte in all diesen 1000 Haushalten, wo morgens der Fernseher an war und wo vielleicht zufällig gleichzeitig ein solcher Sprachassistent gestanden hat, ist der Sprachassistent dort in all diesen 1000 Wohnungen hingegangen und hat gesagt, oh, ich soll jetzt offenbar ein Puppenhaus bestellen. Und auf einmal war dieses Puppenhaus nicht nur ausverkauft, sondern wurde eben 1000-fach im ganzen Bundesstaat bestellt. Und wenn wir jetzt über BGB-AT sprechen, sprechen wir sehr viel über allgemeine Regeln. Wir sprechen auch sehr, sehr viel über Verträge. Und da ist in so einem Fall dann eine sehr simple Frage, mit der wir uns aber beschäftigen werden im Laufe dieser Vorlesung. Was ist eigentlich, wie kommt man eigentlich in so einen Vertrag rein? Wie lassen sich Verträge schließen? Und was ist eigentlich, wenn man sich auf einmal in einem Vertrag wiederfindet, den man so nie gewollt hat oder den nur ein Kind gewollt hat? Vielleicht im ersten Schritt und den dann aber in den 1000 Haushalten, wo einfach nur dieses Frühstücksfernsehen lief, sicherlich niemand so gewollt hat. Kommt man aus diesem Vertrag wieder raus? Ich habe das sehr, sehr untechnisch und juristisch formuliert mit der Frage, lassen sich diese Bestellungen stornieren? Wie ich glaube, Sie werden sofort sehen, irgendwie spannender Fall. Das wäre mal was für eine Klausur. Ich habe es noch nicht in eine Klausur reingebracht, aber es nicht war. Das kann ja tatsächlich noch kommen. Ohne ihn aufzulösen. Zweiter Fall, den Sie mit dieser Vorlesung werden beantworten können. Auch ein Fall, der manchen von Ihnen vielleicht sogar schon begegnet ist. Eine Airline hat sich gesagt, wir müssen profitabel sein. Wir wollen ausgelastete Flüge. Und wir wissen, dass diejenigen Menschen, die mit uns fliegen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, vielleicht 5-8% Wahrscheinlichkeit, den Flug nicht antreten werden, weil sie vielleicht ein Flex-Ticket gebucht haben, vielleicht weil sie ein Fix-Ticket gebucht haben, aber am Ende des Tages dann doch spontan andere Pläne bekommen und dann sagen, mein Gott, die 100 Euro für das Ticket, ich lasse es halt verfallen. Und das sagt die Airline, ist eigentlich für uns suboptimal, denn dann bleibt ein Sitz frei und das ist blöd, mit dem Sitz könnten wir doch Geld verdienen. Also gehen die Airlines heutzutage auch standardmäßig hin und überbuchen ganz bewusst ihre Flüge. Und da kann man sich fragen, wie passt das eigentlich mit der Idee zusammen, die Sie vielleicht sogar schon mal im Recht- und Wirtschaftskurs in der Oberstufe im Gymnasium gehört haben. Nämlich, da gibt es so einen lateinischen Spruch, den es manchmal in Jura gibt, nämlich Pacta sunt servanda. Verträge muss man einhalten. Die sind dazu da, dass man sie tatsächlich auch durchsetzen kann. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe einen Flug mit 200 Sitzplätzen und die Airline verkauft 230 Tickets. Und was ist denn, wenn ich dann derjenige bin, der am Ende am Gate steht und tatsächlich aber mitfliegen möchte und die Airline sagt mir, sorry, wir haben wie immer überbucht. Und heute war es aber wieder unser Erwarten so, dass tatsächlich ganz viele von denjenigen, die mitfliegen durften, auch mitfliegen wollen. Vielleicht ist irgendwie ein Tag vor Weihnachten, alle Leute wollen heim und niemand verschiebt das. Und die Airline hat das irgendwie falsch prognostiziert. Habe ich dann ein Recht, zumindest auf dem Papier, dass die Airline mich jetzt auf den Flug lassen muss? Oder muss ich mich abfinden lassen mit dem Angebot, irgendwie morgen zu fliegen und irgendwie noch einen Voucher für 200 Euro zu bekommen? Kann ich im Extremfall, das geht dann eine Frage, die in das Zivilprozessuale sogar reinspielt, kann ich im Extremfall, wenn 2 Stunden vor meinem Abflug die Airline mir das verweigert, sagt, ich werde dir diesen Platz nicht geben, obwohl du ein Ticket dafür hast, kann ich vielleicht sogar von den Gerichten so eine Art Schnellrechtsschutz bekommen, dass die Airline mich tatsächlich unter Zwang auf diesen Flieger lassen muss. Ganz, ganz spannende Fragen. Sie sehen, es hängt direkt auch mit der Wirksamkeit von Verträgen zusammen und es sind Fragen, mit denen wir uns in dieser Vorlesung beschäftigen werden. Und der dritte Fall, auch ein sehr aktueller, den ich Ihnen mitgebracht habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Online-Casino-Betreiber, der macht Geld mit, kann man nicht anders sagen, mit der Spielsucht von Menschen. Ja, da laufen Menschen rein, die eigentlich nicht reinlaufen sollten und die verlieren ihr Hab und Gut, weil sie nicht mehr von der Droge Spiel, Glücksspiel wegkommen. Und die BGB-AT, die Frage, die sich dann knüpft, ist, sollten eigentlich solche Verträge Bestand haben? Ist das eigentlich richtig so? Sind solche Verträge nicht vielleicht nach irgendeiner Rechtsnorm, vielleicht außerhalb des BGB, verboten? Und wenn sie verboten sind, sind sie dann überhaupt wirksam? Kann man sich irgendwie davon lösen? Kann man vielleicht als Spielsüchtiger, weil man eben in dieser Sucht gefangen und nicht Herr seiner Sinne ist, kann man die, weiß ich nicht, 20.000 Euro, die man dort verspielt hat, am Ende wieder zurückverlangen, obwohl man gespielt hat, also eigentlich eine Gegenleistung dafür bekommen hat. Die Gerichte in unserem Land beschäftigen sich gerade sehr, sehr viel mit genau dieser Frage. Es gibt manchmal so Klagewellen in Deutschland, auf die wir in den Vorlesungen auch eingehen werden. Und daran erkennen Sie auch, und das ist auch ein bisschen mein Anspruch der Vorlesung, dass wir nicht nur im Elfenbeinturm hier unterwegs sind. An der Uni ist es manchmal ganz sinnvoll, im Elfenbeinturm auch akademische Diskussionen zu führen. Und zugleich sollte ein Studium auch auf die Praxis vorbereiten. Und da sehen wir in letzter Zeit immer wieder, dass bestimmte Fälle gehäuft auftreten. Der Glücksspielfall ist so einer. Und das ist deswegen auch einer, den ich dann besonders gerne nutze, um Ihnen bestimmte Zusammenhänge an der Stelle zu erklären. Ich habe dabei jetzt mehr oder minder versehentlich erwähnt, dass ich nicht nur diese eine Vorlesung habe. Und das, bevor das nachher untergeht, möchte ich Ihnen das auch sagen. Sie, wenn Sie sagen, dieses Angebot, das ich Ihnen hier mache mit dieser BGB-AT-Vorlesung, ist eines, das Sie gut finden, dann können Sie tatsächlich gewissermaßen bei mir auch weiter studieren. Entweder natürlich herzliche Einladung gerne an der BSB in Berlin oder inzwischen auch in Hamburg. Wir sind die erste Law School in Deutschland, die sich zu einem weiteren Campus entschieden hat. Aber Sie können insbesondere hier auch auf YouTube weiter studieren. Nicht alle Fächer, manchmal kriege ich die Anfrage, wie ist das eigentlich mit Strafrecht und Ölrecht? Das kann ich Ihnen nicht bieten. Meine Fächer sind Zivil- und Zivilprozessrecht, gerne auch mit einer Prise Digitalisierung mit dazu. Und was Sie deswegen auf meinem YouTube-Account sehen, sind Vorlesungen insbesondere im Bereich BGB und ZPO. Und zwar genau so oder ungefähr so auch strukturiert, wie Sie das in Ihrer Fakultät finden. Das bedeutet, es geht nach BGB, AT weiter mit Schuldrecht und dann Sachenrecht und Familien- und Erbrecht. Schauen Sie gerne mal rein. Die Lehrmethodik unterscheidet sich noch ein bisschen. Ich fresse mich da so wie eine Raupe durch mein eigenes Lehrprogramm durch und aktualisiere immer wieder, so im Takt einiger Jahre. Und nach dieser BGB-AT-Vorlesung wird natürlich das Schuldrecht wieder an der Reihe sein. Aber es ist immer noch up-to-date, was Sie da sehen. Es ist also hochaktuell und herzliche Einladung, sich da tatsächlich auch mal umzuschauen. Ja, das sind jetzt drei Appetizer gewesen dafür, was wir in dieser Vorlesung machen. Ich möchte das noch ein bisschen genereller aufmalen, damit Sie auch nochmal sehen, welche Fragen werden wir vielleicht in dieser Vorlesung beantworten. Schauen Sie, das habe ich auf dieser Folie einmal aufgeschrieben. Wir werden uns darüber Gedanken machen, ganz viel über Verträge sprechen, werden darüber sprechen, was überhaupt man in einem Vertrag alles regeln kann, wie ein Vertrag zustande kommt, wann ich vielleicht mal nicht einfach mündlich einen Vertrag schließen kann, sondern das auf Papier tun muss oder sogar in ein Notariat gehen muss. Zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, weil der Gesetzgeber sagt, das sind so wichtige Verträge, da muss eine Notarin drüber schauen, sonst ist das Ganze nicht wirksam abgeschlossen. Stichwort Formvorgaben. Wir müssen dann uns mit Streitigkeiten über bestehende Verträge auseinandersetzen. Das betrifft die Frage, wenn sich vielleicht Vertragspartei A und B sagen, ja, wir haben den Vertrag geschlossen, wir wollen auch grundsätzlich dabei bleiben, aber da gibt es eine Klausel im Vertrag, wo wir eine unterschiedliche Auffassung haben, wie die zu verstehen ist. Ich sage, die ist X zu verstehen und meine Vertragspartnerin sagt, die ist Y zu verstehen. Naja, jeder liest sie halt so, wie es für ihn oder sie gut ist. Wie kommen wir dann mit einer juristischen Methodik daran, gewissermaßen den objektiven Gehalt einer solchen Vertragsklausel zu verstehen? Man spricht von der Auslegung, damit werden wir uns beschäftigen. Wir werden uns auch, das ist in den Fällen schon angeklungen, damit beschäftigen, wie man aus Verträgen unter Umständen wieder herauskommt. Das ist ein Thema, das ich fortsetze, auch in die weiteren Vorlesungen nach dem BGB-AT. Insbesondere geht es hier in dieser Vorlesung darum, was passiert, wenn ich mich geirrt habe, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe über Äpfel, aber eigentlich Birnen kaufen wollte. Geht das dann überhaupt noch? Und was passiert, wenn mein Vertragspartner bestimmte Vermögensdispositionen getroffen hat, also schon darauf vertraut hat, dass der Vertrag so Bestand haben soll? Wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn Kinder eine Rolle spielen. Können die überhaupt Verträge eingehen? Wie alt müssen sie sein? Können die Eltern das nochmal wieder zurückrufen? Gibt es vielleicht so bestimmte, auch schon Entscheidungshoheit der Kinder, Stichwort Taschengeld? All das sind auch Fragen natürlich, die in Standard-BGB-AT-Klausuren an der Fakultät ihres Vertrauens eine große Rolle spielen und die wir deswegen unbedingt in dieser Vorlesung behandeln müssen. Wir werden schließlich auch über etwas komplizierte Sachen sprechen. Drei-Personen-Konstellationen sind ganz generell in Jura immer so etwas, wo man näher hinschauen muss, was passiert, wenn ich nicht selbst auftrete bei einem Geschäft, sondern einen Strohmann oder eine Strohfrau zum Beispiel vorschicke, weil ich weiß, mit mir möchte diese Verkäuferin nicht handeln. Ich bin irgendwie ein rotes Tuch für sie, vielleicht weil ich, weil es irgendeine gemeinsame Vergangenheit gibt, wo sie keine gute Erinnerung daran hat, oder weil ich einer politischen oder religiösen Farbe anhänge, die sie nicht mag, dann schicke ich jemand anderes vor. Und sofort haben wir eine Drei-Personen-Konstellation. Wir fragen uns, ob diese Strohfrau, die ich vorschicke, für mich einen Vertrag abschließen kann. Auch das, Standardprüfungskonstellation, auch das, was etwas, ein Thema, was uns über mehrere Termine dieser BGB-AT-Vorlesung hin beschäftigen wird. Und ganz zum Schluss, das ist ein bisschen ein Sonderthema in BGB-AT, wenn wir uns auch fragen, ob es irgendwann mal gut ist, mit den Berufen auf Ansprüche, mit den Berufen auf Verträge, weil zu viel Zeit verstrichen ist. Das diskutieren wir in der Juristerei unter dem Stichwort Verjährung. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, irgendwann ist halt gut. Nur die Frage, wann ist gut? Also nach 2, 3 oder 10 Jahren, vielleicht auch mal erst nach 30 Jahren. Da gibt es verschiedene Fristen, die im Gesetz drinstehen, die Sie kennen sollten. Und vor allen Dingen, wie berechnen wir dann diese Fristen? Wann laufen sie an? Wann laufen sie ab? Wie können sie vielleicht unterbrochen werden? Und so weiter und so fort. Als für die Praxis sehr, sehr wichtig. Und darauf will die Vorlesung natürlich auch vorbereiten. Was ist die Materie, mit der wir uns hier in dieser Vorlesung befassen? Ich habe eingangs schon gesagt, BGB studieren wir hier. Sie wissen wahrscheinlich auch schon, BGB steht für das bürgerliche Recht. Aber was ist das eigentlich konkret? Was heißt bürgerliches Recht im Unterschied zu bestimmten anderen Rechtsgebieten? Nun, zunächst einmal ist der Begriff des bürgerlichen Rechts mehr oder minder für Sie synonym mit den Begriffen Zivilrecht oder Privatrecht. Wenn man genauer hinschaut, müsste man sagen, Zivilrecht und Privatrecht sind die etwas größeren Begriffe, denn es gibt zivilrechtliche Normen, die nicht im BGB geregelt sind, zum Beispiel, wenn Sie über Unternehmen sprechen, eine GmbH sprechen, da gibt es ein eigenes Gesetz für GmbHs, das sogenannte GmbH-Gesetz, oder es gibt ein eigenes Gesetz für Aktiengesellschaften, das Aktiengesetz. Das sind auch zivilrechtliche Rechtsbeziehungen, die aber eben nicht in diesem bürgerlichen Recht drinstehen. Aber das BGB ist trotzdem ein Großteil dieses Zivilrechts. Und warum heißt es Zivilrecht? Warum heißt es so ähnlich, ein ähnlicher Begriff, auch das bürgerliche Recht? Weil da nur Bürger an den Rechtsbeziehungen beteiligt sind. Also, ich habe es so genannt, nichtstaatliche Akteure sind beteiligt. Wenn ich gesagt habe, Unternehmen können das auch sein, dann ist klar, warum das nicht mehr das bürgerliche Recht ist. Ein GmbH ist kein Bürger. Ja? Der Bürger ist ein engerer Begriff. GmbH ist auch ein nichtstaatlicher Akteur, ist aber ein bisschen, fällt unter einen weiteren Begriff, deswegen der größere Begriff, das Zivilrecht. Und was ist jetzt die große Unterscheidung zwischen den anderen großen Säulen Ihres Jurastudiums? Das mag woanders schon mal angeklungen sein, aber jetzt hören Sie es von mir nochmal, vielleicht sogar mit einem bisschen anderen Unterton, als Sie es bisher gehört haben. Wenn unser bürgerliches Recht, Privatrecht, dasjenige ist, wo nichtstaatliche Akteure eine Rolle spielen, dann gibt es als Gegenbegriff denjenigen Rechtsbereich, wo der Staat irgendwie eine Rolle spielt. Staatliche Akteure, wo in einem Rechtsstaat zum Beispiel jetzt nicht zwei Nachbarn oder zwei Unternehmen miteinander streiten, das wäre was hier unser Privatrecht betrifft, sondern wo zum Beispiel sie einen Rechtsstreit anfangen oder hineingezogen sind in einen Rechtsstreit mit einer Behörde. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen und brauchen dafür eine Baugenehmigung. Dann reicht das nicht, dass Sie zu Ihren Nachbarn gehen und fragen, ist es okay, wenn ich hier mein Häuschen baue, sondern Sie müssen zur Baubehörde gehen, Ihrer Kommune, und müssen da fragen, ist das in Ordnung, müssen eine Baugenehmigung einholen. Im besten Fall kriegen Sie die ganz einfach, aber vielleicht kriegen Sie nicht, sie wird Ihnen versagt oder nur unter bestimmten Auflagen genehmigt, und dann wollen Sie sich dagegen wehren, wollen sagen, nein, ich möchte das Häuschen so bauen, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Dann zetteln Sie einen Rechtsstreit an mit dieser Behörde. Die Behörde ist ein staatlicher Akteur natürlich, weil da Hoheitsgewalt ausgeübt wird, und das wiederum bedeutet, Sie sind in dem sogenannten Bereich des öffentlichen Rechts. Man sagt nicht nur Staatsrecht, sondern der größere Begriff ist das öffentliche Recht. Da spielt also der Staat eine Rolle. Und wenn manche sagen, es gibt sogar noch einen dritten Bereich neben diesem Zivilrecht ohne staatliche Beteiligung und dem öffentlichen Recht, wo der Staat beteiligt ist, es gibt noch einen dritten Bereich, nämlich das Strafrecht. Wobei, wenn man genau hinschaut, wird man erkennen, beim Strafrecht ist es eigentlich wieder so, dass der Bürger gegen den Staat streitet. Zum Beispiel, der Bürger hat sich an einer Schlägerei beteiligt und das ist strafbar, wie Sie wissen. Aus meiner Erinnerung, irgendwo in den 230, 231 StGB steht was drin. Die Strafrechtsdozentin Ihres Vertrauens wird Ihnen da mehr dazu sagen können. Was dann vor dem Strafgericht passiert, wissen Sie selbst, ist, die Staatsanwältin geht hin und erhebt Anklage gegen Sie als Bürger und sagt, Sie haben sich an dieser Schlägerei beteiligt. Was ist das für ein Rechtsstreit? Wieder der Staat, jetzt hier vertreten von der Staatsanwältin, wie Ihr Name schon sagt, auf der anderen Seite stehen Sie als Bürger. Und man erkennt sofort, eigentlich fällt das auch in unsere Definition des öffentlichen Rechts, dass nämlich wir auf der einen Seite den Staat, auf der anderen Seite den Bürger haben. Deswegen, auch wenn das häufig so gesagt wird, dass das Strafrecht eine eigene Säule ist, wenn man ganz genau hinschaut, müsste man eigentlich sagen, das Strafrecht ist ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts. Ich male Ihnen das jetzt hier einfach mal auf, in einer sehr, sehr einfachen Darstellung. Da sehen Sie jetzt, wir hätten hier also einen Bereich, das ist das Zivilrecht oder auch Privatrecht, und einen großen Teil, jedenfalls innerhalb des Zivilrechts, nimmt für Sie das bürgerliche Recht ein. Und das ist das, was Sie hier jetzt studieren. Und auf der anderen Seite hätten Sie noch den großen Bereich des öffentlichen Rechts und ein kleiner Teilbereich des öffentlichen Rechts ist das Strafrecht. Sieht jetzt da unten so klein aus, aber Sie wissen, das wird jetzt in den ersten Semestern für Sie eine ähnlich große Rolle spielen wie die anderen beiden großen Fächer öffentliches Recht und Zivilrecht. Und nur, damit ich das nicht falsch dargestellt habe, beim öffentlichen Recht habe ich gesagt, es geht immer Staat gegen Bürger. Sie werden natürlich relativ schnell auch schon sehen im Staatsorganisationsrecht, also wenn mal die Grundrechte vorbei sind im Grundgesetz, dann sind sie auch in rein staatlichen Beziehungen. Das bedeutet, da muss sogar nicht unbedingt ein Bürger dabei sein, dann sind sie immer noch im öffentlichen Recht. Aber auf den Trichter kommen sie schon noch. Das beantwortet jetzt also die Frage, wie das bürgerliche Recht und im größeren Zusammenhang das Zivilrecht, wo da die Grenze zu ziehen ist zu anderen Rechtsbereichen. Was ich Ihnen an der Stelle auch noch vorstellen möchte, ist die Binnenstruktur des BGB, damit Sie vielleicht auch so ein bisschen wissen, was Sie in den nächsten Semestern erwartet innerhalb des BGB. Wenn Sie hier BGB AT, also allgemeiner Teil, studieren, dann werden Sie in einem Überblick über das Gesetz vielleicht sogar schon gesehen haben, das ist das sogenannte erste Buch des BGB. Das BGB ist aufgebaut in 5 Bücher und das AT steht ganz am Anfang und es heißt deswegen allgemeiner Teil, weil es für alle weiteren Bücher gewissermaßen vor der Klammer steht. Sie kennen das aus dem Mathematikunterricht mit dem sogenannten Distributivgesetz, also Sie können natürlich sagen, A mal B plus A mal C, aber Sie können in gleicher Weise sagen, A mal Klammer auf B plus C, Klammer zu. Das ist synonym und das vereinfacht manchmal die Sachen in der Mathematik, wenn man Sachen vor die Klammer zieht und genau so hat es der Gesetzgeber auch getan und tut es an vielen anderen Stellen, nicht nur im BGB tatsächlich auch. Der allgemeine Teil, das was für alles gilt, das wird vor die Klammer gezogen. Sie werden in den nächsten Semestern im Grunde genommen an jeder juristischen Fakultät in Deutschland und so auch gerne bei mir weitergehen, werden den allgemeinen Teil hinter sich lassen, werden in der Tiefe Schuldrecht studieren. Da habe ich nochmal Vertragsrecht hingeschrieben, wobei es da eher um konkrete Vertragstypen geht. Wir sind eher im Hineingehen, bleiben an der Schwelle zum Vertragsschluss häufig schon stehen. Und das Schuldrecht schaut sich dann eher noch an, was passiert eigentlich, wenn im Vertrag irgendwo etwas schief geht. Es gibt auch nicht vertragliche Schuldverhältnisse, etwa wenn Sie im Straßenverkehr von jemandem umgefahren werden, dann hatten Sie keine Gelegenheit, einen Vertrag zu schließen und trotzdem gibt es dann ein Schuldverhältnis, woraus irgendwelche Schadensersatzansprüche etwa resultieren. Das gehört auch in dieses zweite Buch Schuldrecht rein und Sie sehen gleich schon, das sind ganz, ganz viele verschiedene Sachverhalte. Deswegen wird Schuldrecht sehr, sehr ausführlich studiert und es bleibt auch nicht im zweiten Semester normalerweise stehen, sondern das wird im dritten Semester weiter studiert. Üblicherweise im dritten Semester kommt hinzu das sogenannte Sachenrecht. Das habe ich synonym jetzt mal beschrieben als das Eigentumsrecht. Das Eigentum ist Ihnen vielleicht oder wird Ihnen bald begegnen, im Grundgesetz, wenn Sie Grundrechte studieren, im öffentlichen Recht, da steht in Artikel 14 drin, Eigentum wird gewährleistet. Der Staat muss dafür sorgen, dass das Eigentum als absolutes Recht geschützt ist. Was meint absolutes Recht? Naja, da brauchen Sie keinen Vertrag mit anderen Leuten, um Ihr Eigentum zu verteidigen, wenn Sie sich ein Gesetzbuch gekauft haben und Sie möchten nicht, dass die Kommilitonin neben Ihnen auf dieses Gesetzbuch zugreift, dann müssen Sie nicht zuerst mit Ihrer Kommilitonin neben sich einen Vertrag schließen, müssen sagen, bitte unterlasse es, auf mein Gesetzbuch zuzugreifen, sondern allein aus der Position, Sie sind Eigentümer dieses Gesetzbuches, folgt schon, dass Sie Zugriff von außen daraus abwehren können. Das sind also, dieses Eigentum ist ein absolutes Recht, das gilt ohne, dass Sie Verträge schließen müssen und es gilt über jedermann. Sie können von Ihrem ganzen Semester verlangen, dass jede und jeder Einzelne bitte nicht auf Ihr Gesetzbuch zugreift und es in Ruhe lässt. Der Unterschied dazu, zu diesen absoluten Rechten wie dem Eigentum, wären relative Rechte. Die bestehen immer nur zu einzelnen Personen, mit denen sie nämlich vorher Verträge geschlossen haben oder mit denen ihnen ein Verkehrsunfall passiert ist. Das bedeutet, relative Rechte sind eher Gegenstand des zweiten Buchs und absolutes Recht Eigentum ist Gegenstand des dritten Buchs des BGB. Beides ist sehr, sehr klar voneinander zu trennen. Sie werden im Laufe meiner Vorlesung, aber auch Ihres weiteren Jura-Lebens auch immer wieder darauf stoßen, dass Sie im zweiten Buch und im zweiten Semester dann regelmäßig eine Rechtsbeziehung zwischen zwei Menschen kennengelernt haben, wo Sie sich zu irgendetwas verpflichtet haben. Zum Beispiel, Sie haben online das Gesetzbuch gekauft. Dann haben Sie einen Kaufvertrag abgeschlossen und damit haben Sie sich verpflichtet, 8,90 € an Amazon zu zahlen und Amazon hat sich verpflichtet, Ihnen dieses Buch zu Eigentum zu übertragen. Die deutschen Juristen jedenfalls sind verliebt darin, diese beiden Geschäfte voneinander zu trennen. Nämlich einmal die Verpflichtung dazu, Geld zu zahlen oder das Buch zu Eigentum zu übergeben und in einem da zweiten davon zu trennenden Schritt die Frage, ob tatsächlich das Geld auch gezahlt wird und das Eigentum übergeht auf Sie als die Käuferin dieses Buches. Und das ist häufig auch eine Trennung zwischen Büchern 2 und 3. Man spricht also einerseits von dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft und andererseits von dem sachenrechtlichen Vollzugs- oder Verfügungsgeschäft. Ich schreibe deswegen mal dran, Trennung bitte. Ich habe es jetzt sehr holzschnittartig dargestellt. Und Sie werden aber relativ bald schon stolpern über den Begriff des Trennungs- und Abstraktionsprinzips. Das hier soll schon mal Ihre erste Berührung sein mit diesem von uns in Deutschland jedenfalls so hochgehaltenen Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Es ist ein Unterschied, ob man sich zu einer Sache verpflichtet und man sagt, ja, ich werde das tun, ich habe es versprochen. Und auf der anderen Seite, ob ich das tatsächlich auch vollziehe, ob ich das tatsächlich tue. Beides halten wir ganz, ganz klar auseinander. Und wenn man das nicht tut, dann ist es immer schwierig mit dem Bestehen juristischer Klausuren. Aber wenn Sie meinen Vorlesungen folgen oder den Vorlesungen an Ihrer Universität mit gewisser Aufmerksamkeit, dann werden Sie sehen, was der Sinn hinter diesem Prinzip ist. Und es wird Ihnen dann irgendwann auch leicht fallen, das einzuhalten. Aber Sie haben es jetzt schon mal gehört. Was kann ich Ihnen sonst noch sagen zu diesem schnellen Überblick über das BGB? Nun, diese ersten drei Bücher des BGB, die sind für Sie wahnsinnig wichtig. Wichtiger möchte ich sagen als alles andere, was Sie im Zivilrecht innerhalb Ihres kompletten juristischen Studiums lernen werden. Da kommt noch einiges andere. Sie werden auch noch die Bücher 4 und 5 studieren. Irgendwann so ab dem Semester 4 oder 5 werden Sie Familienrecht und Erbrecht machen. Das sind auch spannende Sachen, ja? Viele von Ihnen werden irgendwann in 10 Jahren mal heiraten und/oder Kinder kriegen. Und dann ist es wichtig, was das Familienrecht dazu sagt. Wer Ihr Kind ist, wem Sie Unterhalt schulden, welche Voraussetzungen Sie brauchen, um in eine Ehe einzulaufen und so weiter und so fort. Das ist sehr lebensrelevant, aber es ist für die Prüfungen, die Sie machen, in der Regel nicht so bedeutsam, jedenfalls für die Staatsexamensprüfung. Da müssen Sie das nur im Überblick kennen. Also keine Geringschätzung des Familienrechts und ebenso sieht es mit dem Erbrecht aus, wo Sie auch unmittelbar schon verstehen, worum es geht, nämlich eine Fortsetzung des Eigentumsrechts über den Tod hinaus. Das ist durchaus sehr, sehr wichtig und irgendwann sterben halt alle Menschen und dann hat das Erbrecht eine sehr, sehr große Bedeutung. Es ist auch reizvoll, das in der Praxis zu machen. Ich selbst bin natürlich als Hochschullehrer jetzt kein Rechtsanwalt, aber bin regelmäßig als Vermittler, als Mediator in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten unterwegs und habe dort insbesondere erbrechtliche Fälle. Das ist wahnsinnig spannend, sage ich Ihnen. Und deswegen sollten Sie das nicht zu klein schreiben. Und trotzdem sage ich Ihnen, die Bedeutung der ersten drei Bücher des BGBs in Ihrem Studium und dann insbesondere auch im Staatsexamen sind überragend. Sie überragen sogar das Familien- und Erbrecht und alles andere, was da noch kommt. Ja? Sie können zum Beispiel sich später im Schwerpunkt spezialisieren, ja, einerseits auf das Gesellschaftsrecht oder auf das Arbeitsrecht oder Sie können was zum Urheberrecht machen oder zum geistigen Eigentum, können sich mit Digitalrecht, mit KI beschäftigen und so weiter und so fort. Da spielt natürlich digitale Sachverhalte auch in jetzt diesen Kernbereich rein. Aber trotzdem gilt unterm Strich, verzetteln Sie sich nicht bei diesen Nebengebieten, insbesondere auch später nicht in diesen Schwerpunktbereichen, die aus meiner Sicht vielleicht sogar auch abgeschafft gehören, sondern bleiben Sie bei der Kernmaterie. Es ist sehr, sehr schade, wenn Sie das in den ersten drei Semestern sorgfältig studieren und dann kommen Sie Semester 4 bis 7 und alles gerät wieder in Vergessenheit. Und trotzdem, es passiert leider komischerweise 80% der Jurastudierenden. Deswegen gleich am Anfang meine inständige Bitte, bleiben Sie irgendwie am Ball. Versuchen Sie, das Wissen in diesen ersten Semestern zu diesen ersten drei Büchern sehr, sehr intensiv nachzuarbeiten und auch mitzunehmen, und versuchen Sie es dann unbedingt zu konservieren, selbst wenn es in den weiteren Semestern zunächst nicht weiter auf dem Lehrplan steht. Ich bin kein Freund davon, alles, was jetzt in der Lehre ich Ihnen berichte, immer zu schauen, ob ich da den Stempel examensrelevant draufpappen kann. Denn eigentlich ist das Jurastudium ja gerade ein Ort, wo Sie nicht so sehr auf die Prüfung immer schielen sollen, wo Sie natürlich ein paar Klausuren haben, erstmal so im Laufe der ersten Semester, aber Sie wissen wahrscheinlich auch schon, später für Ihren Berufseinstieg sind diese Klausuren ebenso wie Ihre Praktika erstmal nicht so von Bedeutung, sondern es zählt die Examensnote. Es wird viel kritisiert, ja, dass dieses juristische Staatsexamen zu so viel Stress führt und alles am Ende auf einmal abgeprüft werden muss. Ich bin, gestehe ich Ihnen offen, auch wenn ich da in der Mindermeinung bin, ein absoluter Freund des juristischen Staatsexamens. Ich halte es für eine ausgesprochen neutrale Prüfung, auch wenn sie in manchen sozialen Medien heute sehr verrissen wird. Statistisch ist das eine ganz, ganz belastbare Leistungsüberprüfung, die da stattfindet. Ich finde es auch richtig, dass man Sachen auf einen Punkt, auch komplizierte Sachen auf einen Punkt können muss. Und zugleich denke ich, ist sogar auch was Positives dabei, wenn dieses Examenswissen sich erst verdichtet in der Zeit unmittelbar vor der Prüfung und vorher langsam aufgebaut wird, und wenn man gerade in den ersten Semestern auch noch die Freiheit hat, sich mal für ein bisschen exotischere Nebenfächer zu interessieren. Also zum Beispiel Rechtsgeschichte. Es ist mir fast schon peinlich, dass ich Ihnen jetzt gerade keinen Abriss gegeben habe über die Geschichte des bürgerlichen Gesetzbuchs. Es ist nämlich für viele andere Länder zum Beispiel ein Vorbild gewesen, das BGB in Japan. Was Sie dort sehen an bürgerlichem Recht, ist dem Deutschen nachempfunden. Wobei man auch sagen muss, das Deutsche seinerseits ist Vorläufer nachempfunden. Es gab zum Beispiel das französische Zivilgesetzbuch schon einige Zeit zuvor. Es gibt im romanischen Recht auch gewisse Vorbilder für das, was wir bei uns im BGB lesen. Das ist alles wahnsinnig spannend, und es wäre blöd, wenn nur unter dem Filter der Examensrelevanz so etwas wie die Rechtsgeschichte für Sie völlig aus dem Studienfokus geriete. Und zugleich ist es ein Balanceakt. Ich möchte Ihnen das, was ich Ihnen beibringe, auch nicht völlig ohne einen zumindest Seitenblick auf das anbieten, was irgendwann im Examen eine Bedeutung haben wird. Also ich versuche das irgendwie zu balancieren, versuche Sie auf Sachen hinzuweisen, die auch sonst nochmal interessant werden, versuche zugleich schon auch Ihnen zu sagen, welches Wissen brauchen Sie, um Klausuren erfolgreich zu lösen. Und da ist tatsächlich so, am Ende des Tages, wenn man sich das so anschaut, ich habe auch viel insbesondere im bayerischen Staatsexamen Klausuren korrigiert, da sind Klausuren, die sich schwer tun, Punkte zu sammeln, die hängen nicht an Detailwissen, dass das fehlen würde, sondern es hängt in der Regel an ganz einfachen methodischen Sachen. Das fängt sogar damit an, dass unter einer juristischen Klausur immer eine Fallfrage steht und es gelingt, vielleicht in der Aufregung, vielleicht aber auch mangels entsprechender Sorgfalt, vielen Bearbeiterinnen und Bearbeitern am Ende des Tages nicht, diese Fallfrage sinngemäß richtig zu verstehen und daraus ein sogenanntes Anspruchsziel abzuleiten. Und dann einen Anspruch, so wie er im Gesetz eigentlich relativ einfach aufgelistet ist, tatsächlich auch sauber runterzuprüfen. Ich weiß, das ist von mir jetzt sehr hochnäsig und einfacher gesagt als getan, gar keine Frage. Damit habe ich natürlich auch gestruggelt seinerzeit. Trotzdem glaube ich, ein sehr einfacher methodischer Zugriff ist jedenfalls am Anfang keine schlechte Idee. Und deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch nochmal voranstellen. Was Sie im Zivilrecht eigentlich immer prüfen, sind Ansprüche. Was ist ein Anspruch? Das steht glücklicherweise im Gesetz. Es ist jetzt, glaube ich, die erste Norm dann, die ich in dieser Vorlesung und vielleicht auch dann an Ihrem Studienbeginn erwähne. Und es ist zugleich auch da eine Norm, wenn Sie das in der mündlichen Prüfung den Staatsexamenskandidaten nach 5 Jahren Studium fragen, wo das drinsteht, was ein Anspruch ist, schätze ich mal, maximal 10-15% können das noch beantworten. Von Ihnen hoffentlich mehr. Wo steht es drin? 194 Absatz 1. Ein Anspruch bedeutet von jemand anders ein Tun oder Unterlassen verlangen zu können. Eigentlich relativ einfach. Was könnte das so ein Tun sein, das ich verlangen kann? Eine Geldzahlung zum Beispiel. Ich kann sagen, gib mir 100 Euro. Oder übertrage mir das Eigentum an einem Gesetzbuch, um bei meinem billigen Beispiel von eben stehen zu bleiben. Oder es könnte auch ein Recht da zu sein, von jemand anders ein Unterlassen zu verlangen. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, bleib weg von meinem Gesetzbuch, oder um jetzt dieses Beispiel nicht zu überstrapazieren, es könnte sein, dass ich im Nachbarrecht sage, bitte bleib weg von meinem Grundstück. Fahr mit deinem Auto nicht immer über meine Garageneinfahrt. Oder bitte als Nachbar aus der benachbarten Eigentumswohnung stelle das Rauchen auf deinem Balkon ein, denn der Rauch, der da bei mir auf meinem höher gelegenen Balkon ankommt, das ist etwas, was ich nicht dulden muss. Eine Beeinträchtigung meines Eigentums an der Wohnung, die darüber gelegen ist. Auch da könnte ich darüber nachdenken, ob ich jemand anders in Anspruch nehme auf ein Unterlassen des Rauchens auf seinem Balkon zum Beispiel. Das ist ein Anspruch und genau das wird immer geprüft. Und das bedeutet, Sie müssen zunächst einmal schauen, was ist vom Anspruchsziel her gewollt, also ein bestimmtes Tun oder ein Unterlassen. Also so ein Tun könnte eben sein, Übertragung von Eigentum, Zahlung von Geld, könnte auch Abgabe einer bestimmten Aussage, einer Willenserklärung sein oder eben ein Unterlassen, so wie ich die Beispiele gerade gebildet habe. Und wenn Sie dieses Anspruchsziel haben, dann müssen Sie einfach eine Vorschrift suchen, die sagt, man kann dieses Anspruchsziel realisieren. Sie brauchen also im einfachsten Fall mal, wenn Sie Verkäufer eines Kleidungsstücks zum Beispiel sind, wenn Sie das über Kleinanzeigen rausgehauen haben und Sie haben eine Käuferin gefunden, dann können Sie als brauchen Sie als Verkäufer aus dem Gesetz eine Norm, die da sagt, Sie können den Kaufpreis verlangen. Ja? Also wenn Sie jetzt nachsuchen würden im BGB, würden Sie in § 433 Absatz 2 eine solche Norm finden, wo drin steht, der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis an die Verkäuferin zu zahlen. Das nennt man eine Anspruchsgrundlage. Also, wissen Sie schon jetzt, am Beginn jeder Klausur, Sie suchen das Anspruchsziel heraus. Was wird da eigentlich inhaltlich gewollt? Welches Tun oder Unterlassen wird begehrt? Und dann suchen Sie eine Vorschrift im Gesetz, die Ihnen dieses Anspruchsziel gibt, weil da drin steht, als Rechtsfolge, wie wir das nennen, du kannst diese Zahlung in meinem Beispiel etwa verlangen. Es kann sogar mal Fälle geben, wo sich die Rechtsfolge nicht aus einer Gesetzesnorm ergibt, sondern aus dem Vertrag selbst. Das ist insbesondere dann so, wenn Sie einen untypischen Vertrag schließen, der so im Gesetz noch nicht konkretisiert ist. Stellen Sie sich vor, nochmal einen neueren Vertrag zu nehmen. Inzwischen ist er auch schon so halb im Gesetz drin, aber Sie würden, sagen wir mal, im B2B-Bereich, das ist der Rechtsverkehr zwischen Unternehmen, würde ein Unternehmen sagen, liebes anderes Unternehmen, ich gebe dir Speicherplatz, ja, irgendwie so Amazon Web Services oder so etwas, ich gewähre dir irgendwie so und so viel Terabyte Speicherplatz, damit du darauf irgendwie arbeiten oder deine Programme fahren kannst. Da können Sie das BGB rauf und runter suchen, es ist halt auch schon 120, 30 Jahre alt, ja, da werden Sie so einen Anspruch nicht drin finden und dann bräuchten Sie einen Vertrag, wo drin steht, irgendwie § 3 des Vertrages, Partei Unternehmen A kann von Unternehmen B Bereitstellung dieses Speicherplatzes verlangen. Also eine Anspruchsgrundlage kann sich auch einmal aus einem Vertrag ergeben. Wir werden gleich noch sehen, wie sich ein Vertrag mit dem Gesetz irgendwie auch ergänzt. In der Regel aber, kann ich Sie beruhigen, ist das eben eine Rechtsnorm aus dem Gesetz, die Sie an der Stelle suchen. Und das BGB hat ganz, ganz viele Vorschriften, tausende Vorschriften. Wenn Sie bis hinten durchzählen, sind Sie bei 2385. Das ist nicht ganz richtig, weil auch immer welche weggefallen sind und welche mit besonderen Ziffern dann dazukommen. Aber ich kann Sie beruhigen, das sind nicht alles Anspruchsgrundlagen. Die Zahl der Anspruchsgrundlagen ist endlich. Vielleicht sind es am Ende des Tages 100, ja, im BGB, die Sie jetzt im Laufe der nächsten Jahre kennenlernen werden. Und da wird es Ihnen irgendwann relativ zielsicher gelingen, diejenigen herauszufiltern, die für Ihr Anspruchsziel in Betracht kommen. Und dann schauen Sie einfach, was verlangt diese Anspruchsgrundlage, um diese ersehnte Rechtsfolge bejahen zu können. Also im einfachsten Fall, zum Beispiel für den Kaufpreisanspruch, müssen Sie halt nur einen Kaufvertrag geschlossen haben. Wenn Sie den geschlossen haben, bekommen Sie in der Regel schon ohne weiteres Ihren Kaufpreis. Man spricht vom Tatbestand und von der Rechtsfolge. Der Tatbestand heißt, hast du einen Kaufvertrag geschlossen? Wenn ja, dann Rechtsfolge kannst du den Kaufpreis verlangen. Häufig prüft man solche Ansprüche dann in einer bestimmten Struktur, auch die möchte ich Ihnen jetzt hier am Anfang schon vorstellen, auch die zeichne ich Ihnen jetzt mal kurz auf, nämlich die Struktur, die auf der linken Seite unten für Sie mit Worten beschrieben ist, nämlich man prüft, wenn man eine bestimmte Anspruchsgrundlage identifiziert hat, ob ein Anspruch entstanden ist, ob er nicht erloschen ist und ob er durchsetzbar ist. Lassen Sie mich da Ihnen nochmal ein Bild in den Kopf pflanzen. Stellen Sie sich einen Horizont vor, da geht jeden Morgen die Sonne auf und in unserem Beispiel, schön zeichnen kann ich nicht, aber ich bemühe mich, in unserem Beispiel ist dieses Aufgehen der Sonne oder das Aufgehen eines Anspruchs das Entstehen eines Anspruchs. Ja? Das bedeutet, Sie fragen sich ganz am Anfang, und ich setze das unter die Gliederungsziffer 1, ob der Anspruch entstanden ist. So, wie das bei der Sonne auch ist, die nimmt halt so im Tagesverlauf mal so ihren Lauf und wandert irgendwie so über den Horizont drüber und irgendwann geht sie halt auch wieder unter. Und dieses Untergehen, das kann auch mit Ansprüchen passieren. Vielleicht müsste zu dem ersten Punkt noch ergänzen, entstehen tut ein Anspruch natürlich in der Regel mit einem wirksamen Vertragsschluss. Da könnte man jetzt schauen, ob man dem noch was entgegensetzen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwie, das hat ein dreijähriges Kind geschlossen, dann war das wahrscheinlich kein Vertragsschluss. Dann wäre dieses Gegenargument eine sogenannte rechtshindernde Einwendung. Da ist eben das Recht, nämlich der Anspruch, schon am Entstehen gehindert worden. Aber ansonsten könnte man, wenn er jetzt kein dreijähriges Kind war, sondern eine 22-Jährige geheiratet hat, ist das nicht so das Problem. Das bedeutet, dann würden wir sagen, der Anspruch ist entstanden. Dieser 22-Jährige hat mit jemandem anders einen Vertrag geschlossen. Und aus diesem Vertrag kann ein solcher Zahlungsanspruch, zum Beispiel für den Kaufpreis, resultieren. Ja? Das heißt, Sonne ist aufgegangen, Zahlungsanspruch ist da. Wie kann nun dieser Zahlungsanspruch wieder weggehen? Da gibt es eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, die ich Ihnen auch als Beispiel da reingeschrieben habe, nämlich indem der Anspruch erfüllt wird, also indem die Zahlung tatsächlich geleistet wird. Das bedeutet, wenn wir uns Stand heute fragen, ob noch ein Kaufpreisanspruch besteht, dann müssen wir uns als zweiten Gliederungspunkt fragen, ob dieser Anspruch nicht erloschen ist. Und er kann zum Beispiel erlöschen durch Erfüllung, also durch Bezahlung. Wäre bereits bezahlt worden, besteht natürlich unser Kaufpreisanspruch nicht fort. Das wäre ja blöd, sonst könnte die Käuferin zweimal in Anspruch genommen werden. Zweiter Gliederungspunkt. Die Erfüllung wäre eine rechtsvernichtende Einwendung. Wir werden natürlich noch viele andere kennenlernen, die eben mal dazu führen kann, dass der Anspruch weg ist, obwohl er schon entstanden ist. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den man zwischendurch prüfen kann. Der tritt dann irgendwann unterwegs, noch vor dem Erlöschen eigentlich ein, und ich male ihn als einen Blitz hier herein, nämlich die Frage, ob der Anspruch, der womöglich entstanden und noch nicht erloschen ist, ob der denn aber durchsetzbar ist. Es gibt manchmal Ansprüche, die sind zwar da, aber trotzdem möchte das Rechtssystem diese Ansprüche nicht zur Durchsetzung verhelfen. Und ein gutes Beispiel ist das, was ich eben schon beschrieben habe, unter dem Etikett Verjährung. Wenn irgendwann 12 Jahre nach Vertragsschluss vergangen sind, ist es vielleicht irgendwann mal zu spät für die Durchsetzung des Anspruchs. Das wäre dann eine sogenannte rechtshemmende Einwendung. Das Recht ist grundsätzlich da, die Verjährung. Man nennt es auch eine Einrede. Und wenn sich dann die Schuldnerin darauf beruft, dann kann man den Anspruch am Ende des Tages doch nicht mehr durchsetzen. Dieses Dreier-Schema, das werden Sie sicherlich in Ihren Tutorien bzw. Arbeitsgemeinschaften kennenlernen. Und ich möchte Ihnen gleich dazu sagen, es ist gut, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wann da die Sonne auf und unter geht. Und zugleich ist es so, Sie sollten dieses Schema nicht überhöhen. Es ist nicht so, dass dieses Schema sklavisch bei jeder Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche eine Rolle spielt, sondern Faustformel für Sie, dieses Schema findet immer nur dann Anwendung, wenn es überhaupt an mindestens 2 dieser 3 Punkte überhaupt etwas zu diskutieren gibt. Wenn sonnenklar ist, dass dieser Anspruch niemals erfüllt wurde oder sonst erloschen ist und auch Verjährung weit weg ist, ja, dann gibt es bei den Punkten 2 und 3 nichts zu diskutieren. Dann können Sie sich diese Gliederungsebene sparen und Sie können sich darauf beschränken, ausführlich zu untersuchen, ob der Vertrag geschlossen wurde. Wenn die Tatsache, dass der Vertrag geschlossen wurde, völlig unstreitig ist, wie wir sagen, und man darüber gar nicht lange diskutieren muss, das auch nicht lange in einer Klausur darstellen muss, sondern die einzige Frage ist, ob bezahlt wurde oder nicht. Zum Beispiel gibt es so innovative Zahlungsformen, die Sie im Schuldrecht kennenlernen werden im nächsten Semester, wenn Sie mit PayPal gezahlt haben. Da kann man sich fragen, ist das eigentlich eine Erfüllung? Denn unter Umständen ist ja PayPal so frei und bucht das Geld wieder zurück. Ja, dann kann man über den zweiten Punkt diskutieren. Wenn aber Römisch 1 und Römisch 3 nicht irgendwie ernsthaft diskussionswürdig sind, können Sie auch diese Gliederung sparen. Sondern das machen Sie nur dann, diese Gliederung ziehen Sie nur dann ein, wenn es an mehreren Stellen Gelegenheit zur Diskussion gibt. Damit wissen Sie schon mal, wie Sie so reingehen in so eine Anspruchsprüfung. Und ich sage Ihnen mal ganz offen, da haben Sie schon viel gewonnen. Ja, das sind viele Prüfungskandidatinnen und Kandidaten, die da nicht so ganz treffsicher unterwegs sind. Und wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, ist damit schon sehr, sehr viel gewonnen. Schließlich möchte ich Ihnen noch eine andere einen Aspekt jetzt des Zivilrechts und der Zivilrechtsdurchsetzung vor Augen führen, bevor ich auf die Lernmethodik komme, der Ihnen vielleicht so ein bisschen klar machen soll, dass wir im Moment nur ein sehr begrenztes Panorama betrachten. Wir schauen uns noch nicht die ganze Welt an. Das ist deswegen wichtig, weil ich Sie an anderen Stellen ermuntere, dass Sie das, was Sie jetzt hier in der BGB-Vorlesung lernen, auch versuchen, in Ihrem Alltag vielleicht auch ein Stück wiederzuerkennen und vielleicht sogar mal anzuwenden. Ich bekomme immer wieder aus nachvollziehbarem Anlass Anfragen von Studierenden, die sagen, ja, wir hatten ja jetzt im Schuldrecht Mietverträge, ja, kommt im zweiten, dritten Semester dann irgendwann für Sie dran und da habe ich gelernt, irgendwie meine Miete ist überhöht, bei mir gilt die Mietpreisbremse und jetzt habe ich einen Anspruch auf Rückzahlung gegen meine Vermieterin, aber die stellt sich quer, was mache ich denn dann? Und kann ich da einfach schreiben, hinschreiben und dann ist alles gut, dann wird die mir das zurückzahlen. Und da muss ich dann manchmal so ein bisschen bremsen und muss sagen, was Sie im Moment hier studieren und eigentlich sogar im ganzen Jurastudium, fast ganzen Jurastudium, sich anschauen, das ist eigentlich nur die Hälfte im ganzen Spiel. Sie kennen vielleicht aus der Presse so diese Unterscheidung zwischen Recht haben und Recht bekommen, dass es leider manchmal auch ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Wir im Studium schauen uns tatsächlich ausschließlich, fast ausschließlich die Frage an, ob Sie Recht haben und nicht, wie Sie das Recht bekommen. Da gibt es auch gewisse Terminologie für, die ich Ihnen mal eben kurz erläutern möchte. Das Recht haben, das nennt man auch das materielle Recht. Da prüfen wir, wie wir eben gesagt haben, Ansprüche. Kann A von B etwas verlangen, zum Beispiel eine bestimmte Geldzahlung? Das machen wir insbesondere im juristischen Studium. Und das bringt es aber mit sich, dass der Sachverhalt, so wie er Ihnen geliefert wird in Ihrer Prüfungsaufgabe, der steht unumstößlich fest. Da gibt es keine Unsicherheiten mehr, sondern das ist einfach so, wie es da beschrieben ist. Also da ist klar, dass beim Vertragsschluss A und B die und die Worte zueinander gesagt haben. Sie können sich aber vorstellen, dass wenn es zum Beispiel um den Vertragsschluss geht und das Ganze geht irgendwie vor eine Zivilrichterin, dass es dann manchmal gar nicht mehr so klar ist. Ja? Dann sagt A, ich habe gesagt, ich möchte, keine Ahnung, einen Stapel Winterreifen kaufen. Und B sagt, das war gar nicht Gegenstand des Gesprächs, es ging eigentlich um eine Reparatur und dieser Kauf, das war eher so etwas, was wir so als Option in den Raum gestellt hatten. Und jetzt sind die Preise irgendwie stark gestiegen in der Beschaffung, ich kann dir das jedenfalls zu dem angedachten Preis gar nicht mehr liefern. Und da sagt die Verkäuferin, ich fühle mich vertraglich nicht gebunden, das war noch nicht so abgestimmt. Ja, da haben sie Unsicherheit über Fakten. Bis zum ersten Examen und insbesondere jetzt hier im Studium würden Ihnen diese Fakten, diese Tatsachen einfach fix mitgeteilt. Ja? Im zweiten Examen und insbesondere im Rechtsreferendariat beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie können wir eigentlich feststellen, ob die vorgetragenen Behauptungen so stimmen. Ja? Da müssen wir vielleicht Zeugen fragen, ob das tatsächlich so war. Wir müssen vielleicht uns Urkunden anschauen. Wir müssen vielleicht Sachverständige fragen und müssen erstmal feststellen, wie das damals war, bevor wir zur Rechtsanwendung kommen. Diese zweite Frage, das ist das Recht bekommen. Das ist die Frage des Zivilprozess- oder Zivilverfahrensrecht. Und das ist nochmal ein ganz anderes Rechtsgebiet leider. Ja? Das bedeutet, im besten Fall sagt Ihre Vermieterin, oh ja, wenn Sie im materiellen Recht, wie wir es nennen, einen Anspruch haben, dann erfülle ich den gerne. Ja? Aber wenn Sie Ihre Vermieterin zum Jagen tragen müssen, wenn Sie tatsächlich Sie vor Gericht zerren müssten, das glaube ich aus vielen Gründen, man überlegen sollte, ob man das tun sollte, aber wenn Sie es tun müssten, dann genügt es Ihnen nicht, das BGB zu beherrschen, dann müssen Sie auch die ZBO beherrschen. Sie sehen natürlich in Ihrem Studienverlaufsplan dann irgendwann im fünften Semester ungefähr mal so eine ZBO vor, aber das sind eigentlich nur die Grundlagen. Danach sind Sie noch nicht fit für die Rechtsanwendung. Deswegen gibt es ja das Rechtsreferendariat. Das möchte ich so ein bisschen schon mal zur Klärung dessen, was wir hier machen, vorwegschießen, dass Sie wissen, da kommt dann tatsächlich bei der Rechtsanwendung noch viel, viel mehr. Immerhin haben Sie Gelegenheit, in Ihrem Studium auch schon da reinzuschnuppern. Ich habe eben so ein bisschen ungewollt abfällig gesagt, das Praktikum, die Praktika, die Sie machen in Ihrer juristischen Studium, die Sie auch machen müssen, kriegen Sie keine Note, nach der irgendjemand nachher noch hinschaut. Ja? Aber trotzdem möchte ich Ihnen sagen, Sie sollten die Praktika nicht unterschätzen. Ja? Das ist Ihre Lebenszeit und die können Sie irgendwo dahin tauchen, wie man auch sagt. Also Sie lassen sich das irgendwo bescheinigen und Sie tauchen da nur ein-, zweimal auf. Oder Sie nutzen das irgendwie proaktiv und sagen sich, hey, ich schaue mal, welche Kanzlei sich wirklich für Studierende interessiert, welche Kanzlei wirklich cutting-edge, auch technologisch arbeitet. Ich gehe vielleicht in ein Legal-Tech-Unternehmen rein, die irgendwie mit KI versuchen, in großer große Zahl Ansprüche durchzusetzen. Da lerne ich mal, wie das mit dem Recht bekommen tatsächlich läuft. Ich würde Ihnen dazu raten, diese Zeit in dieser Weise mal zu versuchen zu nutzen, und ich glaube, Sie werden sehr, sehr davon profitieren. Und dann hätten Sie zumindest auch schon zu Studienzeiten so einen gewissen vorläufigen Eindruck davon, wie das mit dem Recht bekommen funktionieren kann. Andererseits kann es Sie ja auch beruhigen, dass in allen Klausuren, die Sie jetzt im Studium und insbesondere im ersten Examen auch noch schreiben, dass Sie da noch entlastet sind davon, sich um Zeugen und Sachverständige und Urkunden zu kümmern, sondern Sie können sich tatsächlich auf den Sachverhalt so konzentrieren, wie er vor Ihnen liegt. Das führt übrigens dazu, dass Sie im zweiten Examen regelmäßig Klausuren schreiben, wo die Aufgabenstellung 10 Seiten lang ist, ja, weil erstmal irgendwie 3 Schriftsätze vor Gericht irgendwie mitgeteilt werden und die müssen Sie irgendwie alle verarbeiten und Sie müssen das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Glücklicherweise für Sie bis zum ersten Examen ist es so, dass eigentlich in Ihren Klausursachverhalten, die maximal 1 Seite lang sind, manchmal auch nur 1/2 Seite, manchmal sogar auch nur 10 Zeilen lang, dass da alles wichtig ist, was da geschrieben wird. Ja, das ist auch etwas Entlastendes, dass Sie für alles, was da steht, suchen können, wie bauen Sie das in Ihre Lösung ein. Ja, wie kommen Sie nun dahin, dass Sie fit werden mit Blick auf das Thema dieser Vorlesung, aber natürlich auch anderer Vorlesungen? Zunächst einmal, Sie sollten sich darüber Gedanken machen, was Sie alles an Materialien an die Hand nehmen. Sie werden mich in dieser Vorlesung immer wieder mit einem BGB in der Hand arbeiten und vorlesen sehen und hören. Und ich möchte Ihnen auch dringend raten, den Konsum dieser Vorlesung nicht fortzusetzen, ohne ein BGB in der einen oder anderen Form dabei zu haben. Sie brauchen keinen Kommentar. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Wir studieren nicht irgendwelche Literaturmeinungen oder Rechtsprechungen. Das ist der absolute Ausnahmefall. Da geht es auch nicht so sehr im Jurastudium um das Auswendiglernen. Das werden Sie noch viel von mir und von anderen hören. Und das ist wirklich so. Das ist nicht nur eine Beruhigungspille. Sondern es geht darum, das Gesetz von seinem System her zu verstehen. Nicht auswendig zu lernen. Aber natürlich gibt es so bestimmte Scharniernormen, die immer wieder eine Rolle spielen. Und wo es sinnvoll ist, dass Sie die schon mal im Blick gehabt haben, dann erinnern Sie sich einfach leichter daran. In manchen Bundesländern, das sollten Sie mal mit Blick auf Ihr einschlägiges Ausbildungsgesetz prüfen, ist es sogar auch zulässig, sich Gesetze zu markieren oder zu kommentieren, also bestimmte Querverweise zu anderen Normen dran zu schreiben. Wenn das bei Ihnen zulässig ist, würde ich Ihnen auch raten, dazu das zu machen. Sie werden an vielen Stellen von mir auch hören, schreiben Sie sich, wenn Sie dürfen, da den Paragraphen XY dran, weil es Ihnen die Arbeit vereinfacht. Ja? Aber das setzt voraus, dass Sie ein Gesetz irgendwie in der Hand haben. Das könnte ein Papiergesetz sein, so ist es für mich jetzt bei dieser Vorlesung am einfachsten zu handeln. Dann haben Sie, das ist jetzt der Standard, dass das vom großen Monopolisten kommt, ja, Becksammlung BGB 8,90 € ist, glaube ich, der aktuelle Preis, reicht völlig aus. Ja. Sie brauchen keine größeren Zivilrechtssammlungen an der Stelle, sondern nehmen Sie sich da was Einfaches oder nehmen Sie gerne auch was Digitales. Es gibt inzwischen auch viele Gesetze-Apps, wo Sie auch selbst darin rummalen und Verweise machen können. Natürlich, die Schwierigkeit ist noch, diese Apps sind in der Regel leider noch nicht zugelassen zu den Prüfungen, sondern da müssen Sie dann leider doch wieder ein papierendes Gesetz haben. Das wird sich aber mit der Zeit schon auch ändern. Da bin ich relativ zuversichtlich. Da würde ich an Ihrer Stelle die Art von Gesetz nehmen, die Sie dann auch in der Prüfung mitnehmen können, damit es irgendwie auch nützt, wie Sie dieses Gesetz bearbeitet haben. Bemühen Sie sich, wenn Sie das Gesetz haben, das auch nicht nur irgendwie höflich dazuzulegen auf Ihren schön dekorierten Arbeitstisch, sondern bemühen Sie sich es, wie ich es auch mache, dann immer in die Hand zu nehmen und wirklich auch sich die Norm nicht von Fries vorlesen zu lassen, sondern selbst mit den Augen mitzulesen. Das macht, können Sie mir sicher sein, einen großen Unterschied bei der Wiedererkennung. Wenn das zentrale Arbeitsmedium ist, ist es natürlich nicht das Einzige. Was gibt es noch? Lehrbücher und Skripten habe ich Ihnen jetzt aufgeschrieben. Da wird zunächst einmal bei Ihnen längst die Frage aufgetaucht sein, die ich jetzt endlich beantworte. Wie ist es eigentlich mit dem, was ich Ihnen jetzt hier in dieser Vorlesung zeige? Und da kann ich Sie beruhigen, das gibt's ja, das verkaufe ich Ihnen auch nicht, sondern das gebe ich Ihnen natürlich frei dazu. Ich kann bei YouTube keine PDFs hochladen, sondern geht einfach nicht, brauche ich eine eigene Seite dafür, deswegen habe ich irgendwann mal diese URL mir da gesichert, jura-podcast.de, und dort finden Sie dann / hinter dem jeweiligen Bezeichnung für diese Vorlesung, also BGB-AT oder Schuldrecht oder Sachenrecht oder so etwas, finden Sie kostenlos und frei verfügbar genau die Folien, die Sie jetzt hier bei mir eingeblendet sehen. Sie sehen natürlich auch, dass ich hier immer mal wieder mein Bewegtbild ausblende und auf diese Folien in den nicht vorbeschriebenen rechten Teil etwas aufmale. Auch da möchte ich Ihnen dringend dazu raten, es mir gleich zu tun. Und ich möchte Sie enttäuschen, wenn Sie mir jetzt eigentlich den Vorschlag machen wollten, dass ich Ihnen doch vielleicht nicht ein PDF mit einer leeren rechten Folienhälfte zur Verfügung stellen sollte, sondern das schon mit meinen halbschönen Zeichnungen. Das möchte ich tatsächlich aus didaktischen Gründen nicht tun, sondern ich möchte Ihren Schweinehund da so ein bisschen wegkriegen, möchte Sie dazu nötigen, mit aller Kraft, dass Sie tatsächlich Ihren eigenen Griffel in die Hand nehmen und selbst die Zeichnungen nachmachen oder andere schönere machen, als ich das hier mache, um gewissermaßen auch selbst nochmal tätig zu bearbeiten, was Sie hier in dieser Vorlesung lernen. Fragen Sie die Lernpsychologen und Lernpsychologinnen, die werden Ihnen sagen, konsumieren passiv ist irgendwie schön und gut, aber es geht viel besser ins Gehirn rein, wenn das durch den eigenen Griffel geflossen ist. Das kann natürlich sein, dass Sie sich das ausdrucken und dann ein Papierhefter machen und dann malen Sie mit echten Stiften da rein, aber es ist natürlich völlig ausreichend, auch aus meiner Sicht jedenfalls, und die meisten von meinen Studierenden an der BSP etwa machen das so, die haben das Ganze digital auf ihrem Tablet drauf und dann haben sie halt irgendwie so eine Apple Pencil oder sonst was in der Hand und dann malen sie das dazu. Wichtig ist mir nur, dass sie es machen und dass sie es dann auch nicht irgendwie abspeichern in der Zukunft machen, sondern idealerweise in dem Moment, wo ich mir auch hier in dieser Vorlesung die Zeit nehme und die entsprechende Grafik dahin mache. Sie können sich natürlich noch 100 weitere Unterstreichungen oder Grafiken dahin machen, die ich jetzt vielleicht hier nicht nachvollziehe. Die Freiheit ist ja dafür da. Und was aus meiner Sicht dann das Endprodukt für Sie sein sollte, ist ein individuelles Werkbuch. Ja, Werk deswegen, weil Sie nicht nur meinen vorgeschriebenen Text nehmen, sondern Ihr eigenes Werk mit Ihren eigenen Zeichnungen halt dazu nehmen. Sehr, sehr wichtig, denn das macht die Frontallehre gewissermaßen, verarbeitet sie zu ihrer eigenen Erkenntnis. Das scheint mir im Moment jedenfalls das zu sein, was bei Lehre sehr, sehr effektiv ist und ich möchte Ihnen dringend raten, es da tatsächlich auch mal anzufangen, es auszuprobieren von Beginn an. Ich selbst habe auch sehr gute Erfahrungen in der Examensvorbereitung damit gemacht. Ich habe es leider im ersten Semester noch nicht begonnen, aber im Nachhinein würde ich es natürlich im ersten Semester beginnen, Karteikarten zu schreiben. Ich selbst hatte, ich weiß, es gibt diese Anki-Systeme und so weiter, wir können es heute auch digital, damals, vor 20 Jahren, als ich studiert habe, gab es halt noch nicht so. Ja, da hat man das auf Papier gemacht. Vielleicht ist aber für manche von Ihnen auch heute noch Papier das bessere Medium. Ich hatte DIN A4 Karteikarten. Nicht DIN A4, Quatsch, DIN A6 hatte ich. Also das ist ein Viertel DIN A4. Wenn Sie ein DIN A4-Blatt zweimal knicken, dann kommt DIN A6 dabei heraus. Und da habe ich immer auf eine Seite so ein bestimmtes Thema oder eine Frage geschrieben und auf der anderen Seite die Lösung dazu, beziehungsweise das, was ich dazu so mir lernen wollte, auswendig lernen musste, was vielleicht ein bisschen an manchen Stellen auch mal über das hinausgeht, was im Gesetz drin steht. Mir hat das wahnsinnig geholfen. Ich hatte am Ende meines gesamten Studiums, das war für mich gleichbedeutend mit dem Ende des Repetitoriums, hatte ich so ungefähr 40-50 Zentimeter an Karteikarten. Das ist ja etwas dickeres Papier, also ihr müsst jetzt lügen, vielleicht waren es am Ende 250 Karteikarten. Über alle Fächer, nicht nur Zivilrecht, sondern Ölrecht und Strafrecht. Und so ein bisschen jetzt stolz gesagt, all das, was da drauf stand, das habe ich so häufig wiederholt, bis das wirklich auch saß. Also da hätten sie mich in meinem Examen auf den Punkt alles fragen können, das war alles, das saß alles. Jetzt aber die Selbstkritik, also was nicht auf diesen Karten stand, da war die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass ich es nicht wusste. Ja, das war dann von mir einfach nicht so hoch priorisiert worden und das ist dann wäre eher Zufall gewesen, wenn ich das noch gewusst hätte. Aber mein Gott, ich habe es geschafft, ich bin da irgendwie ordentlich durchgekommen und damit möchte ich Ihnen Mut machen. Man kann offenbar ganz gut durch das Jurastudium durchkommen, wenn man das Wissen nachher kondensiert auf jetzt geschätzt 250 DIN A6 Karteikarten, von denen ja auch nicht, ich bin jetzt kein super eng Beschreiber, das waren nur einzelne Karteikarten, sondern da waren häufig auch auf einer Karteikarte war die Frage jetzt vielleicht mit 5 Wörtern und die Antwort vielleicht mit, weiß nicht, 30 Wörtern beschrieben. Es ist nicht ultra viel. Aber es war sehr, sehr nützlich und heute noch, manchmal bin ich zum Beispiel jetzt an der BSP beteiligt an so Professorenberufungsverfahren in fremden Fächern, ja Ölrecht oder Strafrecht, da habe ich ja an sich keine Ahnung von, aber ich beobachte auch 20 Jahre später, so mit den Examensachen kenne ich mich nach wie vor so grundlegend jedenfalls aus, und zwar deswegen, weil ich das halt damals sehr, sehr stark fokussiert habe auf das, was wirklich wichtig war. Ich sage nicht, das muss Ihr Weg sein, aber ich kann Ihnen sagen, es ist ein Weg mit den Karteikarten, der für mich sehr gut funktioniert hat. am Ende, wenn wir da ein Examen haben, wo alles auf den Punkt da sein muss, dann glaube ich, ist es wichtig, eben nicht, dass Sie davon schon mal gehört haben, sondern dass Sie auch wirklich abliefern können. Und da hat diese Fokussierung mir sehr viel geholfen und die Karteikarten haben sehr für die Fokussierung geholfen. Versuchen Sie es deswegen zumindest mal, bevor Sie sagen, ja, irgendwie zu faul oder noch nie gemacht oder Berührungsängste. Viele von Ihnen werden auch von anderer Seite schon Tipps gehört haben, zusätzlich mit Lehrbüchern zu arbeiten. Ich finde es jedenfalls eine gute Idee, mit zusätzlichen Materialien zu arbeiten. Ja, das reine Anhören einer Vorlesung wird, muss ich Sie enttäuschen, nicht dazu führen, dass Sie am Ende klug sind, ja, oder das Wissen, was da vermittelt wurde, sondern Sie müssen da schon irgendwie vor und oder jedenfalls nacharbeiten. Und da hilft es in der Regel auch, die Sachen nochmal irgendwie in einem anderen Frame zu hören. Und da denke ich, sind Lehrbücher auf jeden Fall etwas, was individuell abhängig, aber was eine gute Rolle spielen kann. Zugleich möchte ich Ihnen sagen, lassen Sie sich da nicht zu bestimmten Lehrbüchern verdonnern. Ja? Nur weil viele andere mit Medicus gut gefahren sind, muss das nicht für Sie passen. Ich selbst habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Ich wurde zu den Lehrbüchern meiner Professoren mehr oder minder verdonnert in den ersten Semestern und ich habe nur Bahnhof verstanden. Es war viel zu abstrakt für mich. Ich habe mich dazu gezwungen, sie irgendwie zu lesen. Ich habe mir sie natürlich auch gekauft, weil ich blödi das geglaubt hatte, dass das irgendwie dann erforderlich sei zu einem seriösen Studium und ich habe echt nichts verstanden. Das war einfach so einfach, wie ich vom Denken her gestrickt bin, hätte ich wahrscheinlich besser mit Skripten oder was anderem gearbeitet von Repetitoren. Natürlich, die sind verschrien als Material, das unseriös ist. Ja, es gibt sogar diese, ich traue mich jetzt einfach mal, Ihnen das zu sagen, es gibt diese Fallbücher aus dem Fallverlag. Fallverlag geschrieben, F-A-L-L, klar, und dann F-A-L-L-A-G, ja, also das Wort Verlag wird gewissermaßen bewusst falsch geschrieben, ja. Mir hat damals nur das geholfen, ja, aber ganz ehrlich, wenn es hilft, dann ist das für Sie das Richtige. Haben Sie da jetzt nicht zu verfrüht in den ersten drei Semestern schon falsche Ambitionen, sich das super tolle, dicke Sachenrechtslehrbuch auf 1200 Seiten durch reinzuziehen, wenn Sie bei einem kritischen Selbstblick merken, dass da eigentlich nichts hängen bleibt, sondern fangen Sie mit den simplen, vielleicht nicht seriös wirkenden, nicht professoralen Unterlagen an. Und dann können Sie ja immer noch hocharbeiten. Ja? Im siebten Semester geht dann vielleicht auch ein abstrakt geschriebenes Lehrbuch. Wunderbar, habe ich nichts dagegen. Wichtig ist mir nur, mit Blick darauf, dass Sie noch Freizeit haben, dass Sie nicht Zeit verschwenden in einer Ressource, wo Sie merken, eigentlich ist das nichts für Sie. Das gilt übrigens nicht für Lehrbücher, sondern auch für Vorlesungen. Ich selbst habe in ganz vielen Vorlesungen drin gehangen, wo einfach die Art und Weise des Dozenten nicht meine war. Die ist bei mir hier rein und da rausgegangen. Ja? Ich sage gar nicht, dass es eine schlechte Vorlesung war. Es war einfach nicht meine. Die war für mich nicht gemacht. Für andere mag die gepasst haben. Da gibt es, hören Sie sich mal um, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker. Ist ja auch in Ordnung und jede Professorin kann es nur auf ihre oder jeder Professor auf seine Weise abliefern. Es ist so auch bei dieser Vorlesung, die, an der Sie jetzt zumindest mal den ersten Termin absolvieren. Wenn Ihnen das nicht quält, schalten Sie aus. Machen Sie was anderes. Nun machen Sie irgendetwas. Und eben das gilt auch für die Lehrbücher. Ich selbst habe in den letzten Monaten viel darüber nachgedacht, ob ich auch ein Lehrbuch klassischer Form verfassen oder mich daran beteiligen sollte. Es gibt das manchmal ganz einfach, dass man bereits geschriebene Lehrbücher von Professoren, die in den Ruhestand gehen, übernehmen kann. Ja, es ist billig gemacht, wäre für mich toll, grundsätzlich zu sagen, ja, da steht jetzt mein Name drüber und ich kann das eigentlich schon geschriebene Lehrbuch übernehmen und muss es nur noch aktualisieren. Ist ja eigentlich ein easy take. Ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich glaube, dass die Lehrbücher, die Sie da heute geschrieben finden, dass sie vom Format her nicht mehr in unsere Zeit passen. Und ich habe ein Angebot gefunden, das aus meiner Sicht vom Format her in unsere Zeit passt. Und das ist der Dienstleister, an dem ich keine Stakes habe, Descript.de. Sie sehen das unter Descript.de Library. Das ist ein Projekt, das aus der hochgeschätzten Bucerius Law School entstanden ist. Ich weiß, so diese privaten Hochschulen, die haben da manchmal so ein Geschmäckle. Das ist eben Lehre nicht für alle. Man muss Geld zahlen, um da reinzukommen. Das betrifft auch meine eigene Arbeitgeberin, die BSP Law School in Berlin und jetzt inzwischen auch Hamburg. Das ist suboptimal und die Kritik teile ich. Wir laufen im Moment in Deutschland eher in sein System hinein, wo wir amerikanische Verhältnisse sehen, ja, wo wir mehr und mehr private Hochschulen haben und das sorgt, ja, die ist einfach nicht für alle zugänglich, weil nicht jeder die 50.000 Euro auf der hohen Kante hat oder von den Eltern her auf die Beine stellen kann, um ein solches Studium sich dort zu finanzieren. Und das ist suboptimal, das sehe ich auch. Zugleich muss man einfach aus der Erfahrung, insbesondere der Buceros Law School, sagen, die erste war, bevor die Epps Law School und jetzt meine Arbeitgeberin, die BSP, gefolgt sind, die haben einfach Dinge geschafft, die die staatlichen Hochschulen nicht hingebracht haben. Ja, da kann man jetzt über das Berufsbeamtentum philosophieren, hilft nichts. Dieses Descript.de ist eine von vielen Innovationen, die an der Buceros entstanden ist, für das man nicht dankbar genug sein kann, insbesondere dann, wenn sie frei zur Verfügung gestellt werden. Dafür bin ich ja immer zu haben. Sie sehen, obwohl ich eine private Hochschule als Arbeitgeberin habe, bin ich sehr, sehr gerne dabei, YouTube-Materialien frei zur Verfügung zu stellen. Zumindest das kann ich dann leisten, ja, für die Allgemeinheit. Und das macht Descript auch. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist mein Style. Deswegen werde ich jetzt so mehr oder minder parallel zu dieser BGB-AT-Vorlesung auch ein BGB-AT-Lehrbuch bei Descript verfassen. Sie werden das, wenn Sie jetzt ganz aktuell diese Vorlesung schauen, also im Entstehen beobachten können und Sie sehen dann natürlich auch viele andere Materialien, die aus meiner Sicht irgendwie aufbereitet in einer Weise sind, die in die heutige Zeit passt. Ja, wo wir gerade auch schon sprechen oder ich gerade spreche über so Monetarisierung von juristischer Lehre, bekomme ich manchmal die Rückfrage, wie ist das jetzt eigentlich mit YouTube? Ich bekomme da in letzter Zeit so fürchterlich viel Werbung eingeblendet. Das gab es vor ungefähr 2 Jahren noch nicht. Ja, damals konnte ich wählen, konnte sagen, entweder ich möchte als Content Creator mit Werbung machen oder ohne. Und wenn ich halt ohne Werbung mache, dann verdiene ich kein Geld. War für mich super, hat funktioniert, die Leute mussten keine Werbung schauen. Leider ist es inzwischen so, dass YouTube mich nicht mehr vor diese Wahl stellt, sondern inzwischen gibt es für mich nur noch, also die Werbung läuft so oder so inzwischen und ich als Content Creator kann nur noch auswählen zwischen, halte ich die Hand auf und ziehe mir auch noch einen Obolus daraus oder mache ich das nicht und überlasse den gesamten Gewinn YouTube. Ich mache vielleicht für Sie überraschenderweise Letzteres, also ich monetarisiere ganz bewusst nicht, weil ich mir selbst keine falschen Anreize schaffen möchte. Ich möchte, dass das für mich jedenfalls kostenlos bleibt. Ich würde sogar, sage ich Ihnen ganz offen, Geld dafür zahlen, damit es für Sie werbefrei ist, ja, weil mir irgendwie die Idee, jedenfalls wenn ich das Geld mal erübrigen kann, ist es mir von der Idee einer freien Lehre eigentlich zu wichtig. Im Moment sehe ich nicht, wie YouTube mir diese Gelegenheit gibt, ja, deswegen kann ich nicht anders, als Ihnen zuzumuten, mit dieser Werbung, an der ich nicht partizipiere, zu leben. Mir hat mal jemand zugetragen, es gäbe da so Blocker, die man einsetzen kann, um sich davon möglichst frei zu halten. Aber das überlasse ich Ihrer eigenen Verantwortung. Ich möchte nicht auf der Plattform, die ja durchaus auch ihren Aufwand hat, ja, selbst jetzt Hinweise dazu geben und kann es jetzt im Moment einfach von meinem technischen Knowledge her auch nicht, wie konkret man jetzt da die Werbung umgehen kann. Aber ich hoffe, Sie können trotzdem irgendwie jetzt mit dieser Folie etwas anfangen. Es war ein kleiner Exkurs zum Thema Monetarisierung von juristischer Lehre und wie gesagt, mein Bemühen, aber Ihnen möglichst kostenfreie, möglichst hürdenfreie und möglichst moderne Materialien zur Verfügung stellen. Dieses Online-Lehrbuch, irgendwann wird es dann fertig sein, freue ich mich schon auf diesen Tag. Gut, ja, soviel zum Thema Lehrbücher und Skripten. Wählen Sie einfach selbst aus. Viele von Ihnen haben ja eine Lehrbuchsammlung von der örtlichen Fakultät. Da schmökern Sie einfach mal, bevor Sie kaufen, ja, oder leihen Sie auch aus. Ich habe damals als Studierende dann irgendwann, wenn ich diese Bücher gebraucht habe, auch durchaus monatelang dasselbe Lehrbuch ausgeliehen. Solange man darin nicht herumschmiert, darf man das ja auch durchaus und viele Unis haben da das in der Kapazität. Ja, ich möchte Sie noch aufmerksam machen, was es sonst noch aus meiner Feder gibt. Online-Vorlesungen habe ich eben schon gesagt. Alles, was in BGB und ZPO da Hand und Fuß hat, finden Sie in meinem YouTube-Account auch drin. Was ich auch mache, ist so ungefähr 2-monatiges Update zu aktueller Rechtsprechung und dem, was ich so in Zeitschriften lese. Ich nenne das Hashtag Fußnote und wir sind jetzt schon bald bei der 90. und dann auch irgendwann vielleicht sogar im nächsten Jahr bei der 100. Folge. Das ist also schon einigermaßen etabliert und hilft Ihnen so mit Blick auf aktuelle Jura-Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, die man vielleicht nicht in jeder Vorlesung berücksichtigen kann. Und was ich auch seit einiger Zeit, seit Anfang dieses Jahres mache, ist ein sogenannter Lifehack-Jura. Das bedeutet, dass ich ungefähr einmal im Monat, häufig ja, montags oder freitags um 9 oder 12 Uhr, müssen Sie sich in die Playlist reinhängen, um davon mitzubekommen, dass ich einen Livestream anbiete zu aktuellen juristischen Themen. Also zum Beispiel, wie ist es eigentlich mit dem Einstieg ins Studium, wie ist es mit der Examensvorbereitung, was ist zu halten von einem Auslandssemester, wie sieht es eigentlich aus, Bachelor versus Master versus Staatsexamen, was ist los mit der juristischen Promotion, was ist zu halten vom Anwaltsberuf, von der Justiz, von der Wissenschaft. Da versuche ich, solche Themen einfach Stück für Stück auszuleuchten. Da dürfen Sie mir auch Ideen geben. Jeden Monat kommt irgendwie ein neues Thema dran und da bin ich dann tatsächlich auch interaktionsfähig in der Live-Situation selbst. Da können Sie auch Fragen stellen, die ich dann unmittelbar beantworte. Das Ganze steht aber auch im Nachhinein noch zum Abruf bereit und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist eine ganz gute Ergänzung jetzt für das Portfolio. Meine Standardvorlesungen finden Sie tatsächlich, falls Sie das beim Joggen mal haben wollen und das Bild nicht brauchen, finden Sie auch auf Apple Podcasts und Spotify unter meinem Namen und den entsprechenden Vorlesungen. Das heißt, da haben Sie nochmal die Möglichkeit, das als reine Audiospur zu konsumieren. Ja, was machen Sie aus diesen Materialien? Das ist jetzt meine letzte Folie für heute. Ja, idealerweise effektiv Jura lernen, ist nur die Frage, was damit gemeint ist. Das werden Sie selbst für sich herausfinden. Ich habe mal versucht, so ein bisschen pointiert herauszuschreiben, wo ich sage, das machen Sie lieber nicht, Bad Practice, und wo ich sagen würde, das könnten Sie echt mal versuchen, weil das Best Practice ist. Bad Practice in diesem Sinne wäre aus meiner Sicht, habe ich schon gesagt, einfach nur Vorlesungszeit abzusitzen, ja, und warten, dass die 90 Minuten vorbei sind. Dann gehen Sie lieber raus. Hauptsache, Sie machen es dann irgendwo anders, diesen Stoff. Oder Lehrbücher einfach durchzulesen, schnell, schnell durchkommen, statt durchzuarbeiten oder vielleicht sogar auf einfache Ressourcen auszuweichen. Wenn Sie halt besser mit einer App wie dem JuraFox zum Beispiel arbeiten, ja, testen Sie es aus, dann fangen Sie halt damit mal an. Das wäre besser, als einfach so zu studieren, wie es Generationen von Ihnen schon vor Ihnen schon unzufriedenerweise gemacht haben. Dann hören Sie immer wieder, und auch ich werde es Ihnen sagen, in Strafrecht muss man manchmal eine Definition auswendig können, ja? Aber jedenfalls im Zivilrecht lernen Sie da nicht zu viel auswendig. Lernen Sie keine Streitigkeiten auswendig, sondern versuchen Sie auch Ihr Wissen zu entlasten, indem Sie sich bemühen, eher systematisch an die Sache ranzugehen. Ich weiß, es ist am Anfang schwer. Aber Sie kommen dem relativ nah, wenn Sie, wie ich es Ihnen eben gesagt habe, das Gesetz lesen. Dann merken Sie irgendwann so nach 2, 3, 4 Semestern spätestens, dass sich so einzelne Wissensinseln so ein bisschen zusammenfügen. Ja? Dann trocknet das und irgendwie wird dann ein Schuh draus. Dann verstehen Sie, wie das Gesetz gedacht ist, was am Anfang zugegebenermaßen noch sehr, sehr schwer fällt. Und dann gelingt es Ihnen auch so ein bisschen, vielleicht auch mit Blick auf den Sachverhalt, so welche Dinge da ausführlich beschrieben sind, zu erahnen, in dieser Klausur sind die drei Sachen schwierig. Und wenn Sie dann erkannt haben, diese Sachen sind schwierig, dann brauchen Sie keine auswendig gelernte Streitigkeit. Der BGH sagt das eine, die herrschende Literatur sagt das andere, sondern dann sind Sie aus einer gewissen Fallübung heraus in der Lage, Argumente selbst zu entwickeln, pro und contra, einfach zu ergebnisoffen zu diskutieren. Und dann können Sie sagen, naja, wenn ich den Wortlaut hernehme, dann spricht vieles dafür, dieses Gesetz so und so zu verstehen. Andererseits, mit Blick auf das Ziel des Gesetzes, zum Beispiel unbedingten Verbraucherschutz oder Schutz des Rechtsverkehrs auf Vertrauen und so weiter, sollte man vielleicht nicht zu sehr am Wortlaut haften, sondern könnte die Norm auch anders verstehen. Dafür, dagegen spricht, hin und her gewendet, eine Seite lang diskutiert und am Ende vertreten Sie irgendeine eigene Meinung. Es kommt dann gar nicht darauf an, ob Sie Hü oder Hott entschieden haben. Wichtig ist nur, dass Sie das Problem als solches identifiziert haben und dass Sie gut begründet zu irgendeiner Meinung gefunden haben. Ob das die Meinung des BGH ist, völlig egal. Völlig egal. Jedenfalls im ersten Examen völlig egal. Und dann können Sie sich von diesem Wissen tatsächlich auch entlasten. Ebenso möchte ich Ihnen abraten, wie sagt man, also so geklustertes Lernen, Binge-Learning, direkt vor der Klausur zu machen. Versuchen Sie, statt sich einen Stress zu machen in den 2 Wochen vor der Klausur, versuchen Sie einfach kontinuierlich über das Semester mitzulernen. Wie gesagt, der Tag darf auch mal um 17 Uhr zu Ende sein. Darf eigentlich immer um 17 Uhr zu Ende sein, würde ich sagen, ja, wenn er spätestens um 9 Uhr begonnen hat. Und dann dürfen Kaffeepausen und ein Schwatz mit den Kommilitonen und eine Mittagspause drin sein. Das ist alles in Ordnung. Sie sollen nicht Ihre Nacht zum Tage machen. Wenn Sie so lernen, brauchen Sie dann aber das auch nicht zu tun vor der Klausur, sondern dann lernen Sie einfach peu à peu auf die Klausur hin und dann passt das auch für zu weniger Stress. Best Practice habe ich einige schon vorweggenommen. Immer wieder ins Gesetz schauen, gerne, um das System irgendwann zu verstehen. Materialien mit dem Stift in der Hand selbst bearbeiten, habe ich auch schon gesagt. Ganz wichtig ist mir noch, dass Sie Lerninhalte wiederholen. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, deswegen sage ich dazu noch 2 Sätze. Viele Menschen, und mir ging es damals auch so, lernen intuitiv so, ja, ich arbeite die Sachen durch und dann kommt das nächste Thema an die Reihe. Problem ist, überlegen Sie mal, versuchen Sie mal zu rezitieren, was Sie gestern gelernt haben. Können Sie das überhaupt noch so wiedergeben? Oder ist davon die Hälfte schon wieder weg? Ja, wahrscheinlich ist die Hälfte weg und zwar deswegen, weil Sie es nicht wiederholt haben. Die Lernpsychologen sagen, sinnvoll wäre es, die Inhalte, die ich jetzt heute Vormittag lerne, heute Abend nochmal zu wiederholen, morgen nochmal wiederzuholen und nächste Woche nochmal wiederzuholen. Dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen für das Langzeitgedächtnis. Man kann das Ganze systematisieren. Es gibt zum Beispiel von Hämmer, für die ich keine Werbung machen muss, aber gibt es für 10 Euro in deren Shop eine sogenannte Wiederholungsmappe, die ich in der Examensvorbereitung sehr sinnvoll eingesetzt habe und die, wenn ich nochmal studieren würde, ich habe im ersten Semester einsetzen würde. Da gibt es 14 Fächer für 2 Wochen jeden Tag. Ich weiß gar nicht, warum Samstag und Sonntag, ja. Gut, ist vielleicht ein bisschen Hämmermethode, dass man da auch eine überzogene Erwartungshaltung für die Lerntageschaft. Aber sei es drum, ja? Für jeden Tag in 2 Wochen gibt es ein Fach. Und das, was ich heute gelernt habe, wandert in das Fach von morgen. Das bedeutet, ich schaue mir an jedem Abend das Fach vom selben Tag an, das Fach vom gestrigen Tag an und das Fach aus der jeweils anderen Woche. Ja, war vielleicht mit meinen dürren Worten jetzt nicht schön beschrieben, aber ich kann Ihnen sagen, da kommt mit so einem Fächersystem dabei heraus, dass Ihnen diese Wiederholungszyklen jeden Tag, jeden Folgetag und jede Woche wieder begegnen. Und das sorgt tatsächlich, ich habe es mit meinen Karteikarten ausprobiert, Sie wissen, die halte ich hoch und heilig in Ehren, führt das dazu, dass die Dinge tatsächlich kaum noch hinten runterfallen. Und das macht natürlich... Es ist kontraintuitiv deswegen, weil das bedeutet, dass Sie jeden Tag 1 Stunde vor Lernschluss schon mit dem neues Lernen aufhören und das Altes wiederholen beginnen. Aber das sorgt dafür, dass die Effizienz Ihres Arbeitens natürlich viel, viel besser ist, weil Sie viel, viel weniger Dinge vergessen. Dann möchte ich Ihnen habe ich ja auch schon gesagt, Ihnen einen Tipp geben, dass Sie sich bemühen, Jura auch in Ihrem Alltag wiederzufinden, so ein bisschen auch Ihren Alltag mal juristisch zu durchdenken. Sie müssen keine Streitigkeiten vom Zaun brechen, aber Sie sollten in der Lage sein, so mal ein bisschen mehr auch im Alltag juristisch zu denken. Das wird es Ihnen einfacher machen, dann die Klausur nicht als eine fremde, sondern als eine gewohnte Situation zu begreifen. Und zu guter Letzt, aber umso dringender möchte ich Ihnen empfehlen, dass Sie eine private AG bitte gründen und dort Lerninhalte reflektieren. Auch das habe ich leider erst zum Repetitorium gemacht. Ich würde Ihnen aber auch, egal wo Sie stehen, ab dem ersten Semester dringend raten, jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr treffen Sie sich mit 3 Kommilitoninnen und Kommilitonen, die so ungefähr, mit denen Sie sich persönlich einigermaßen gut klarkommen, die von Ihrer Leistungs- und Lernwilligkeit und vielleicht auch Niveau so ungefähr Ihnen entsprechen. Und machen Sie Jura. Erklären Sie sich gegenseitig, was Sie in dieser Woche gelernt haben. Da werden Sie an manchen Stellen merken, hoppla, das habe ich noch nicht ganz gut verstanden, obwohl ich es jetzt glaubte, schon verstanden zu haben. Wunderbar. Sie erleben auch, wie die anderen das erklären. Da ist für Sie noch manche Erkenntnis dabei. Sie können manches noch miteinander abgleichen. Sie werden vor allen Dingen aber auch sehen, auch die anderen kochen nur mit Wasser. Und das wird Sie motivieren. Denn in Jura werden Ihnen viele einreden, dass Jura so super schwierig ist, dass das so super abstrakt ist und so super hart. Aber wenn Sie ab dem ersten Tag in so einer juristischen privaten Arbeitsgemeinschaft sind. Und das ist kein Ersatz, sondern ein Addendum, ein zusätzliches neben der universitären Arbeitsgemeinschaft. Und da Ihre Fälle durchsprechen, dann sehen Sie, ich bin nicht allein, wir gehen diesen Weg gemeinsam und das motiviert, es hat mich jedenfalls gnadenlos motiviert und mich wirklich vorangebracht. Und ich bin denjenigen, mit denen ich damals AG gemacht habe, heute noch wahnsinnig dankbar. Die sind alle an tollen Stellen auch in der Rechtsbranche gelandet und niemals würde ich die Zeit missen wollen, sowohl persönlich als aber auch vom Lernfortschritt her. Das war wirklich Gold wert. Und wenn ich Ihnen einen Tipp für den heutigen Tag geben darf, vielleicht ist es ja in dem Moment, wo Sie jetzt diese Vorlesung anschauen, noch nicht 18 Uhr, sonst schreiben Sie es für morgen in den Kalender. Selbst wenn es heute erst 9 Uhr ist, da Sie an diesem Punkt angekommen sind. Der Tag heute, da können Sie schon Haken hintermachen, wenn es Ihnen gelungen ist, eine private Lerngruppe zu gründen. Es ist so wichtig, so immens wichtig. Fast schon möchte ich Ihnen die ganze Woche dafür Zeit geben, dass Sie die private Lerngruppe gründen, so dass Sie es nur irgendwie tun. Ja? Sie müssen über den Schatten springen, den Schweinehund mal kurz begrenzen und vielleicht auch Leute, die Sie bisher noch nicht so gekannt haben, mal blöd anquatschen. Ja? Fassen Sie allen Mut zusammen, wie wenn Sie irgendjemanden, in den Sie sich verknallt haben, ansprechen wollen. Ja, muss jetzt hier nicht gerade zusammenfallen mit der Gründung einer privaten Arbeitsgemeinschaft, aber versuchen Sie, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Sie werden es nicht bereuen, sonst gebe ich Ihnen irgendwann was aus. Wenn Sie mal in Berlin vorbeikommen, kriegen Sie eine Pizza, wenn Sie das bereut haben, aber Sie werden es nicht bereuen. Pizza können wir irgendwann trotzdem essen. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ich hoffe, dass ich Sie wiedersehe in der nächsten Einheit dieser Vorlesung. Was heißt schon, ich sehe Sie? Sie sehen leider erstmal noch mich, aber das Leben führt einen dann doch immer zusammen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie dieses Angebot dieser Vorlesung oder meiner anderen Vorlesungen überzeugt. Bleiben Sie unbedingt dran. Das Thema ist sehr wichtig. Sagen Sie es gerne auch weiter anderen, wenn Sie den Eindruck haben, mit dieser BGB-AT-Vorlesung kann man gut lernen. Wenn Sie der Auffassung sind, Fries, du machst es völlig falsch, mach es bitte lieber irgendwie anders. Sagen Sie auch das mir, dann kann ich mich verbessern. Da profitieren andere davon. Danke, dass Sie soweit mit dabei waren. Bis zur nächsten Einheit. Alles Gute und bis bald.